Danke. Lass uns Platz nehmen. Wir sind in der Gegenwart Gottes. Wir sind beim Herrn. Wir sind noch nicht im Himmel, aber er ist hier. Er sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen, da ist er mitten unter ihnen. Heute geht es mir darum, überwinde deine Unwissenheit. Im Volk Gottes ist so viel Unwissenheit. Da zählen sie die Knöpfe ab. Ist Jesus hier? Ist er nicht hier? Ist er da? Kann er da sein? Will er da sein überhaupt? Er hat's verheißen, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Da brauchst du kein Kreuzworträtsel oder irgendwelche Fragebogen auszufüllen, ist er da oder ist er nicht da. Überwinde deine Unwissenheit, da ist so viel Unwissenheit im Volk Gottes, so an dem Thema wollen wir heute arbeiten. Gott hat mir ein paar Sachen gezeigt, die möchte ich auch aufarbeiten. Dann, ich möchte einladen ganz herzlich für morgen früh 10 Uhr, morgen früh habe ich ein ganz tolles Thema. Jesus bleibt bei dir, bei uns stehen. Jesus macht Halt. Kannst du dir das vorstellen? Der ganze himmlische Zug hält bei dir, da wo du bist, da wo du wohnst. Und der Herr fragt, was kann ich für dich tun? Und wir werden die Gegenwart Gottes haben, die Gegenwart Gottes proklamieren und die Gegenwart Gottes auch erleben. Das, was wir proklamieren, das werden wir auch erleben. Und gleichzeitig haben wir eine Segnung im Rahmen des Gottesdienstes. Wollen zwei Leute, oder die haben geheiratet und die wollen gesegnet werden. Und das machen wir. Wir sind zum Segnen berufen und wir segnen, wir können gar nicht genug segnen. So, das ist eine gute, schöne Gelegenheit, einfach zu dienen. Jesus bleibt stehen. Bei dem Ehepaar, Jesus bleibt stehen, wenn wir auf dem Trauerzug sind, Jesus bleibt stehen, wenn wir im Geschäft sind, hält an, guckt mit, hilft uns mit bei der Arbeit, er segnet uns. Jesus bleibt bei dir, bei uns stehen. Da werde ich von diesem schönen Lied ausgehen, was Fanny Crosby so um 1870 geschrieben hat. Jesus, Heiland, gehe nicht vorbei. Hör des Herzens Schrei, da du anderen Gnad erweisest, gehe nicht vorbei. Jesus möchte nicht an dir vorbeigehen. Jesus will dich nicht übersehen. Er lässt uns nicht in Stich. Das ist eine wunderbare Sache, was ich hier entdeckt habe, dass ich mit euch morgen früh teilen möchte. Also horch dir diese Predigt an. Jetzt geht es um Unwissenheit. Im Volk Gottes ist so viel Dummheit, so viel Torheiten, so viel Schwachheiten. Da gibt es so viele weiße Flecken noch auf deiner Lebenskarte, die noch nicht entdeckt sind. So viele weiße Karten, dass noch entdeckt werden sollte. Du hast vielleicht nur den Anfang erst entdeckt. Der Teufel arbeitet immer mit Verschleierung. Verstehst du, er nimmt dir ein Stück Information weg, lässt dich nicht wissen. Und du weißt, wenn du nicht den ganzen Zusammenhang, den ganzen Sachverhalt kennst, wenn etwas verdeckt ist, dann ist etwas verdunkelt. Und er arbeitet also mit Verdeckung und mit Verdunklung, ganz besonders bei den Deutschen. Die Deutschen sind ganz schlimm damit. Der Teufel hat die deutsche Geschichte so trüb gemacht. Also niemand soll erfahren, dass dein Vater Nazi war. Oder niemand soll erfahren, dass irgendjemand aus seiner Familie bei der Stasi war und so weiter. Weißt du, und schon allein das deutsche Volk ist so tyrannisiert von den Siegermächten oder wenn auch immer ist, alles verschleiert. Niemand darf erfahren, wer dein Vater ist. Verstehst du? Oder wo du herkommst oder deine Herkunft. Da wird so viel verschleiert und so viel verdeckt. Und deshalb, der Teufel ist also der, der uns immer unten hält, damit du ja nicht die Wahrheit erfährst. Würdest du die Wahrheit erfahren, hätte er keine Macht mehr. Gibt's keine Dämonen, und die Tyrannen haben Angst vor Offenlegung, vor Offenbarung. Davor haben die Dämonen, die Tyrannen und ja die Mächtigen Angst. Der Teufel versucht, das Wasser trüb zu machen, damit du nicht auf dem Grund siehst. Damit du ja nicht die Wahrheit erfährst. Und du wunderst dich, warum geht's mit mir nicht weiter? Da ist etwas verschleiert, etwas verdeckt und so weiter, dass du nicht begreifst. Und deshalb bist du im Trüben, im Dunkeln, findest nicht die Wurzel, findest nicht den roten Faden, findest nicht den Anschluss. Also, die Unwissenheit. Und das Schlimme dann bei den Deutschen ist es, das gibt man weiter und da wächst eine Generation auf, die haben keine Ahnung, wo die herkommen, was ihre Geschichte ist und. Und da wird so viel verheimlicht heutzutage. Also es wird so viel verheimlicht, verschleiert und dann spricht man von Verschwörung und ist oft Verschwörung da am Werk. Also niemand darf erfahren, was alles da gewesen ist. Also das sind die Ossis. Ja, dass man in der Partei war, plötzlich war man nicht mehr in der Partei. Also da war man für Demokratie, obwohl man mitgelaufen ist bei FDJ. Denk nur an Frau Merkel, die war ja FDJ-Funktionärin, stand ganz vorne. Und jetzt ist die ganz vorne bei den Christen, bei der CDU oder CSU. So, niemand darf das erfahren. So, da wird übertüncht und überstrichen, schön gefärbt, schön geredet, so glorifiziert und dergleichen. Jesus sagt von den Pharisäern, ihr seid übertünchte Gräber. Weißt du, da ist so viel Leichen drin, Und da ist so viel Geschmeiß drin, da ist so viel Ungeziefer drin, da ist so viel Totengebeine drin und das wird dann idealisiert. Und du wunderst dich, dass man so ein komisches Gefühl hat, da ist etwas, du vermutest, hast sogar Albträume, du hörst dann Stimmen und wo kommen die alle her? Von irgendwo müssen sie herkommen, irgendjemand sendet das. So, und was alles passiert ist, du weißt gar nicht dann, wo man die Sachen zuordnen kann. Es gibt also eine vererbte Unwissenheit und sehr viele Leute stecken da drin und haben keine Ahnung, was mit ihnen los ist. Vererbte Unwissenheit, also von Ahnen her. So generell, es gibt viele verschiedene Formen der Unwissenheit. Zuerst das bloße Nichtwissen, weil man nicht gelesen hat, nicht informiert worden ist, nicht erfahren hat und so weiter oder gar nicht wissen will. Also auch bewusste Unwissenheit. Dann die Trübung des Geistes, also auf Deutsch Verdummung. Verdrehtes Wissen oder falsche Vorstellungen, verzerrtes Wissen. Man denkt gegen die Wirklichkeit, dass man dann nicht wahrhaben will, zum Beispiel, dass es einen Gott gibt. Man will nicht wahrhaben, dass es einen Gott gibt, aber den gibt es. Und das ist also schon eine Unwissenheit. Man will nicht die Wahrheit ins Gesicht schauen, man drückt sich vor der Wahrheit, man will die Wahrheit nicht aussprechen. Das Negative ist da. Zum Beispiel wird auch sehr viel Negatives verheimlicht, was eigentlich ans Licht muss. Und wo der Heilige Geist ist, der bringt alles ans Licht. Verkehrtes Wissen, das sind also diese ganzen philosophischen Spekulationen, unbegründetes Wissen, also man glaubt etwas, Jahrhunderte hat man geglaubt, die Erde ist eine Scheibe, die Sonne dreht sich um die Erde und so weiter, und als es dann rauskam und die Kirche war schuld an dieser Volksverdummung, das Schlimmste war, die Kirche war schuld, nicht der liebe Gott. Also philosophische Spekulationen, das könnte so und so sein und hinterher merkt man, das ist gar nicht so. Ich denke nur, man hat Jahrtausende gesagt, Atom ist unspaltbar oder Atomkern und plötzlich kommt da Einstein, Oppenheimer und so weiter und die sagen, das ist doch möglich, das machen wir. Also das ist unbegründetes Wissen. Dann kommt die Abhängigkeit von Menschen, dass dann die Spekulationen zur Leidenschaft werden, dass man dann für eine Sache kämpft. Die Deutschen sind schuld oder die Amerikaner sind dann schuld. Man hasst dann eine ganze Rasse, eine ganze Nation. Oder die Juden sind schuld, die Zigeuner sind schuld. Irgendjemand muss da schuld sein. Und die Medien wissen das auszunutzen, sind die größten Volksverdummer, unsere Medien. Denn der Teufel sitzt in den Medien. Die Bibel sagt, dass der Teufel ein Lügner ist. Und die gefährlichste Massenvernichtungswaffe sind inzwischen die Medien. Die größte Volksvernichtungswaffe sind die Medien. Zerstören ganz bewusst die Werte, zerstört die ganze Kreativität des Menschen, nimmt den Menschen den Mut. Da muss nur eine falsche Aktie, mit leeren Aktien wird gehandelt, also wertlose Aktien, da wird gehandelt und spekuliert und so weiter. Da wird alles nur was manipuliert und Leute kaufen und verkaufen und so verdienen sie dann gutes Geld. Und jetzt einige europäische Staaten verbieten das. Oder da werden Schuldgefühle eingeredet und die Deutschen sind schuld, die haben den Krieg angefangen, aber eigentlich, dass die Briten mehr an Krieg sich beteiligt waren und interessiert waren. Oder dass der Churchill kein Interesse an Frieden mit Deutschland gehabt hat. Das wird nicht gesagt. Es wird also verheimlicht, der arme Deutsche ist schuld. Der deutsche Michel, der kann das machen. So, falsche Aufklärer sind am Werk. Da habe ich eine Geschichte neulich gelesen oder gehört. Irgendwo ist es passiert, ein Schäfer hütet seine Schafe. Da kommt plötzlich ein junger Mann mit dunklen, schweren Porsche vorgefahren. Gut aussehen, steigt er aus und fragt den Schäfer, Schäfer, ich kann dir sagen, wie viele Schafe du hast. Wenn ich das dir sagen kann, kriege ich dann ein Schaf von dir. Und da geht er ins Auto, setzt sich am Laptop und nach ein paar Minuten kommt er raus und dann sagt er, also eigentlich hast du 873 Schafe. Und der Schäfer sagt, ja, das habe ich, aber dann kriege ich jetzt ein Schaf. Du hast es richtig erraten, also ich habe wirklich 873 Schafe hier und die Zahl stimmt. Und der Porsche-Fahrer nimmt sein Schaf und bekommt es und bevor er da einsteigt, dann sagt er, und darf ich jetzt mal was dir sagen oder mal raten, was du vom Beruf bist. Na, was bin ich vom Beruf? Unternehmensberater, sagt der Schäfer ganz trocken. Und dann fragt der junge Mann weiter, ja, wie kommst du da drauf? Dann sagt der Schäfer, du bist gekommen, ohne dass ich dich darum gebeten habe. Du hast etwas gesagt, was ich schon immer wusste. Und außerdem, du hast keine Ahnung von Schafen. Bitte gib meinen Schäferhund wieder. Verstehst du? So, Unwissenheit ist das größte Gift gegen einen gesunden Menschengeist, Unwissenheit. Meistens wird es unterschätzt. Man sagt so locker, Wissen ist Macht und Nichtwissen macht nichts. Aber wie gesagt, das Wissen ist Macht, das ist die eine Seite. Aber Unwissenheit macht sehr viel aus, wenn du das nicht weißt. Wenn du nicht weißt, wie man zu Geld kommt, wenn du nicht weißt, die richtige Adresse, wenn du nicht weißt, wo es lang geht, wenn du nicht weißt, was passiert und so weiter, das ist schon, da macht schon was aus. Wer nicht weiß, was falsch läuft, kann sich nicht verbessern, sich nicht verändern, kann nicht den richtigen Hebel bedienen oder den richtigen Knopf oder was und so und dergleichen. Wer nichts Besseres weiß, der nimmt alle Schuld auf sich unter Umständen oder die Schuld der anderen oder beschuldigt andere. Der Teufel ist schuld, die Dämonen sind schuld, die Gesellschaft, die Eltern, der liebe Gott. In unserer Gesellschaft lernen wir nicht, dass wir selbst das große Problem sind, dass wir die Quelle aller Probleme sind. Weißt du, die anderen sind schuld. Nein, wir sind das Problem, die Quelle des Problems. Die Probleme sind nicht von außen, kommen auf uns von außen, sondern die Probleme sind von innen manipuliert, entstehen, entwickeln sich so, wie du denkst, so lebst du auch, so und so handelst du auch. Wir verwechseln immer das Wesentliche mit dem Unwesentlichen und das ist unser Problem. Das ist nicht so wichtig, das kannst du lassen, das kannst du später machen. Weißt du, wenn du in der Schule bist, du sagst ja, wozu soll ich lernen, wenn ich rechnen, schreiben und lesen kann, kann ich alles. Das kannst du bis nach 3 Jahre fertig, brauchst nicht mehr länger in zur Schule gehen. Also Unwissenheit. Unsere Aufmerksamkeit richtet sich oft nur auf Äußerlichkeiten, auf das Vergängliche, auf das Menschliche. Oder wir fixieren uns auf die Probleme und denken, das ist das Wesentliche, nicht die Probleme sind das Wesentliche, sondern die Lösung der Probleme ist das Wichtigste. Die Probleme sind da, aber wir müssen sie lösen. Unwissende, die diskutieren sich bis zum Tode, analysieren alles, bis nichts mehr da ist. Und da werden die Probleme nur noch größer. So, die werden nur aufgebauscht, so wie Zuckerwatte. Das paar Krümel, da wird das ganze Busch, entsteht der ganze Busch. Paulus schreibt von Leuten, die immer lernen, 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 lernen und immer auslernen. Das sind also die Irrlehrer natürlich, die immer lernen. Die werden dann irre und wirre. Und sie lernen immer da und lernen immer aus. Sie vernachlässigen das Wichtigste, die Seele, das Herz. Sie vernachlässigen Gott und das Wesentliche. Und sie kommen mehr und mehr vom Glauben ab. Wenn du nicht auf das Wesentliche dich fixierst und festlegst und das Wesentliche findest, kommst von der Wahrheit ab, versäumst deine Heiligung, bist nur beschäftigt mit dieser Haarspalterei. Gibt es eine Hölle? Gibt es keine Hölle? Wo ist die Hölle? Oder was wird nach 1000 Jahren sein? Oder wie wird die Wiederkunft Jesus sein? Wer wird entrückt? Wer wird nicht entrückt? Weißt du, und da spekuliert man, was noch gar nicht da ist. Ich habe euch gesagt, wir verfügen über 2 Tage nicht. Wir verfügen nicht über gestern und wir verfügen nicht über morgen. Was uns gehört, ist das heute, jetzt und hier. So. Dann, je mehr man diskutiert und redet, es wird alles zerredet. Der Teufel ist ein Spezialist im Zerreden. Du diskutierst den ganzen Tag und am Schluss bist du genauso weit wie am Anfang. So. Unwissenheit. Weißt du, wir sollten lieber mehr tun und weniger reden. Mehr tun und weniger reden. Ohne diese Unwissenheit und so weiter machen wir so viele Fehler. Sogar Jesus am Kreuz muss sogar beten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie haben nicht gewusst und so weiter, was das Wesentliche war. Ein Slowene hat einmal gesagt, Unwissenheit ist eine ansteckende Krankheit, vor der nicht einmal die Gescheiten gefeit sind. Also eine ansteckende Krankheit ist Unwissenheit. Und es fängt ganz schnell an, du glaubst gar nicht, manche Leute sind selbst beim Begreifen noch zu dumm. Wirklich beim Begreifen sind sie zu dumm. Sie wollen alles begreifen und letztendlich haben sie nichts in den Händen, weil sie nichts begriffen haben. Die reden und so weiter. Wenn ich manchmal manche Professoren so Talkshows höre oder irgendwie Leute im Talkshow höre, dann sage ich, ja, was sagen die eigentlich? Der hat doch gar nichts zu sagen. Aber er redet. Er redet. So. Die Frage ist, was haben die Weisen dieser Welt begriffen? Die Bibel sagt von der Weisheit dieser Welt, dass Gott sie in ihrer ganzen Schlauheit erhascht und so weiter. Und die Torheit Gottes ist weiser als die Klugheit der Menschen. Das Wesen der Dummheit oder der Unwissenheit, der Torheit, die Bibel hat viele Namen dazu, offenbart sich meistens, du siehst also, ob einer dumm oder gescheit ist, wenn er viele Sprüche klopft. So Sprücheklopfer sind also, die offenbaren, wes Geistes Kinder sie sind. Ein englischer Philosoph, Russell, hat es gesagt, der große Jammer in dieser Welt ist, dass die Dummen immer felsenfest von ihrer Sache überzeugt sind und die Klugen voller Zweifel sind. Also die Törichten, die Dummen sind felsenfest überzeugt, das ist es. So ist es. Und schau, mein Thema ist hier, überwinde die Unwissenheit. Es gibt also ungesichertes Wissen, was nicht gesichert ist. Und es gibt so viel ungesichertes Wissen. Wir übernehmen, der hat's gesagt, und dann sagen wir weiter, dann kommt es von Bratkartoffeln, kommt dann zum Bahnhof oder umgekehrt. So, und am Schluss, du weißt ja, wenn wir so Post versenden, und dann sagen wir das einfach weiter. Es gibt also so viel ungesichertes Wissen, und das fängt dann mit Vermutungen. Ich glaube, der hat mich nicht lieb. Oder ich glaube, der hat mich lieb. Oder und so weiter. Oder der versteht mich, oder der versteht mich nicht. Und alle uns schon allein, weißt du, der ist so komisch mir gegenüber. Und das ist schon eine Vermutung. Anstatt zu sagen, hör mal, stimmt da was nicht mit mir oder mit dir? Dann sind es die Vorurteile, die Russen, die Amerikaner, die Norweger oder die Schweizer. Wir können also, egal, wir denken rassistisch, und das sind schon Vorurteile. Ach, das ist nur eine Frau. Wir denken auch sozial, Arbeiter, da kannst du nicht wissen, aber mancher Arme ist gescheiter wie ein Professor. Mancher Straßenkehrer, geh hier auf der Straße und frag auf dem Leopoldplatz die Süfkis. Die sind manchmal weiser im Leben, wie so mancher so gebildete Intellektuelle, weil sie haben alles schon durchgemacht. Die haben alles schon durcherlebt. Die wissen die ganze Wirkung, und die wissen, was Kapital ist, und die wissen, was die Ämter sind. Die kennen sich besser aus wie manche einer, der so solide ist. So, also sagt noch gar nichts. Also das Äußere, das Soziale sagt nichts. Es gibt dann also dann ungedeckte Wünsche, Träume oder so etwas wie ungedeckte Schecks. Also ungedeckte Schecks, da steht nichts dahinter. Steht nicht dahinter. Und so lange hat die katholische Kirche geglaubt, die Erde wäre der Mittelpunkt der Welt und so weiter, und alles dreht sich um die Erde, und nur unsere Rasse und so weiter. Und der Papst ist unfehlbar, haben sie auch Jahrhunderte gedacht, die Kirche. Und jetzt das Neueste ist jetzt, die Kirche, katholische Kirche glaubt nicht, dass die Bibel Gottes Wort ist. Im neuen Katechismus, dass der Papst hier, wenn er nach Berlin kommt nachher, dieses Jahr, das wird er verkaufen, das verkauft er jetzt massenweise, und die Leute sind dumm und kaufen das. Und da steht unter anderem natürlich einiges mehr, die typischen katholischen Lehren werden wieder ganz neu serviert. Die Bibel ist nicht Gottes Wort, die Bibel enthält nur Gottes Worte. Und da kann ich auch hier natürlich hergehen und sagen, dass das Buch Mormon ist nicht Gottes Wort, aber es enthält Gottes Worte. Oder Karl Marx, sein Manifest, es ist nicht Gottes Wort, aber es enthält Gottes Worte. Und sogar vielleicht mehr, als du denkst, die ganze Bergpredigt ist dort verarbeitet beim Karl Marx. Oder Däniken, seine Werke enthalten Gottes Wort, aber es ist nicht Gottes Wort. Und so weiter, du kannst jetzt weitergehen. Oder Goethes Faust, was glaubst du denn, wie viel Gottes Faust Gottes Worte enthält? Da ist ja der Lost Paradise, hat ja versucht, als Konkurrenz drauf zu machen von Milton. Und da ist so viel Gottes Wort enthalten. Gott und der Teufel, wie die miteinander diskutieren. Die Esoteriker enthalten viele Gottes Worte. Aber schau das an. Und das ist das Neueste, was jetzt die katholische Kirche versucht, wieder die Leute von der Bibel wegzubringen. Ja, es enthält nur Gottes Wort. Es ist nicht Gottes Wort. Aber für mich ist die Bibel Gottes Wort. Können wir Amen sagen? Es ist und bleibt Gottes Wort. Die ganze Bibel. Du kannst sogar, da ist sogar jeder Buchstabe, jedes Pünktchen, jedes Komma bedeutungsvoll. Also, es ist Gottes Wort. Gott hat über sein Wort gewacht. Menschen haben getrieben vom Heiligen Geist geschrieben. Es enthält nicht Gottes Worte. Nicht nur, sondern es ist Gottes Wort. Dann, weißt du, die wollen ja alles legalisieren. Die katholische Kirche passt sich dieser Welt an. Der Koran und so weiter, es enthält Gottes Wort, es ist nicht Gottes Wort. Und dann kann man das alles ganz anders auffassen. Die Veden, sie enthalten Gottes Worte, und es stimmt, und ich widerspreche nicht, aber sie sind nicht Gottes Wort. Oder die Freimaurer, die schwören sogar auf der Bibel, aber sie haben nicht das Wort Gottes, sie sind nur Humanisten. Also, was die katholische Kirche jetzt im Augenblick macht, ist wieder Volksverdummung neuer Art. Und das Volk merkt nichts, Unwissenheit. Wenn du dich nicht auskennst, wirst du schlucken und sagen, also das hat der Benedikt ganz gut gemacht. Das hat er ganz gut gemacht. Und es wird als Bestseller werden, garantiert. Der Teufel versucht, Deutschland zu missionieren auf diese Tour. Und weil die Deutschen haben ja die Bibel in die Welt gesetzt. Martin Luther hat die Bibel übersetzt. Das Wort Gottes soll sie stehen lassen. Also sie sollen das Wort Gottes stehen lassen. Also du siehst, wo wir hinsteuern. Wir werden dem Papst zujubeln, die Deutschen hier, weil sie keine Offenbarung haben. Und wer keine Offenbarung Gottes hat, den Heiligen Geist nicht hat, der wird jedem Deppen zujubeln. Jeden. Dem Antichristen, dem falschen Propheten oder welcher Papst auch immer kommen wird. Und so siehst, wie der Teufel die Christenheit unterwandert. Jesus sagt, die Blinden, Blindenleiter, oder sie sagt er, weil die Schrift sie nicht kennen, kennen sie auch die Kraft Gottes nicht. Matthäus 22, 29. Die kennen die Schrift nicht, sie kennen auch das Wort Gottes nicht. Deshalb ist, es enthält Gottes Worte. Aber von, wer nicht an den ersten Mose 1, Vers 1 glaubt, der kann auch nicht an die Offenbarung glauben, was da drin steht. Und alles, was da drin enthält, es ist Gottes Wort und es bleibt Gottes Wort. Der Papst kann pinseln, so viel er will. Der Herr, ja, tut mir leid, ich halte nichts davon, auch wenn er noch so gescheit ist. Das ist eine schlimme Unwissenheit. Es ist Unwissenheit. Und Menschen, die nicht den Geist Gottes haben, die werden diesen antichristlichen Geist verfallen. So, die Juden haben auch Lügen verbreitet. Sie haben ihn gestohlen, den Herrn Jesus, den Leichnam und so weiter. Unwissenheit. Und weil man es nicht genau und nichts Rechtes weiß, weil einem der Herr selbst nicht begegnet ist, weil der Herr einem selbst nicht erschienen ist und wenn man selbst nicht das Zeugnis des Heiligen Geistes hat, naja, es kann sein, dass nachts so Grabschänder kamen oder den Leichnam gestohlen haben. Es könnte ja sein. Wenn du das Gift der Unwissenheit loswerden willst, dann liest Epheser 4, Vers 17 bis 18. Da heißt es, lebt nicht länger wie die Menschen, die Gott nicht kennen, denn das Denken solcher Leute ist verkehrt und ohne Ziel, denn ohne Gottes Licht ist es alles finster in ihnen. Also, nur in seinem Licht sehen wir das Licht nachher, heißt es weiter. Jeden Morgen wird so ein Naivling geboren, am Jahr gibt es dann 365 davon und noch mehr. So, und so machen die Schlauen. Und ich sag dir, wie die Schlauen dann machen, und die Dummen merken das gar nicht. Die merken es, aber die Schlauen machen das, wie ein alter Schotte, als ich in Schottland war, in Glasgow auf dem Friedhof, da hat der Führer uns da so ein bisschen erzählt, wie die Schotten das machen. Da war ein Schotte oder wäre ein Schotte anscheinend gewesen, der hat kurz vor seinem Tod sein Testament gemacht und verfügte, meine drei Söhne müssen jeweils 100 Pfund auf meinem Sarg legen und das wird mit vergraben. Und da kam, die ersten zwei haben 100 Pfund gelegt, draufgelegt und dann kam der dritte Sohn, der hat einen Scheck ausgefüllt über 300 Pfund und hatte 200 einkassiert und draufgelegt. Der war schlau. So machen Schlaue. Und du siehst, so wird die Welt verführt. Weißt du, und so wird so wird das Geld einem aus der Tasche gezogen. Durch Unwissenheit. Durch Unwissenheit. Wissen ist, was uns bewusst, was uns kristallklar ist, dieses Aha-Erlebnis. Wissen ist das, was Gott uns offenbart, was du selbst entdeckt hast, wo selbst du draufgekommen bist, was du selbst erlebt und erfahren hast. Und wir reden nicht, was wir gelesen, gehört haben und so weiter. Wenn wir jetzt im 2. Petrus sind, in der Bibelschule, und da ist auch groß, schau, mach mit in der Bibelschule, und da wirst finden, Petrus gibt Zeugnis, was wir gesehen, gehört und selbst betastet haben, am Berg der Verklärung. Das geben wir weiter. Wir geben keine Fabel und Märchen und Geschichten und Stories und Mythen. Mythen ist so, da ist Gott erschienen, aber keiner hat's gesehen. Keiner war dabei. Und das ist Unwissenheit. Weißt du, ich kann schnell so einen Mythos aufbauen, das ist kein großes Problem. Ich erzähle etwas und so weiter, aber ich habe nichts erlebt. So, nichts erlebt ist, das ist Mythos. Es gibt Dinge, die aus eigener Kraft existieren, durch falsche Auffassung, durch falsche Ansichten. So Selbstläufer gibt es nachher, so Nachrichten, die geht um die Welt und da war wirklich nichts. Nichts dahinter. Da haben sie Leute Sachen in die Welt gesetzt und da hätten die Russen so tief gebohrt und haben unten unter der Erde 6000 Meter oder wie viel tausend Meter unten haben sie die Hölle gehört, ein Brodeln gehört und so weiter. Und das sind dieser Theorie oder dieser Legende sind Leute nachgegangen, Wissenschaftler und haben wirklich dann probiert und sagt, wo habt ihr das her und so weiter. Keiner konnte es genau wissen. Irgendwo in Sibirien wäre es gewesen. Aber Sibirien ist groß. Sibirien ist groß. Also, glaubt nicht alles. Es gibt also Dinge, die dann so von sich aus existieren. Zum Beispiel die Tradition. Man tut etwas und man weiß nicht, warum man das tut. Man tut Sachen, auch in der Kirche, in der Religion. Man weiß gar nicht, warum das tut. Man tut es, weil irgendjemand es gesagt hat oder jemand vorgemacht hat, auch ohne Erklärung. Durch Unwissenheit entstehen viele Missverständnisse, weil es aus falsches Wissen aufgebaut wird. Und so entstehen durch falsche Wahrnehmung, du nimmst etwas wahr, aber war das jetzt Gott, war das der Teufel? Ohne der Salbung des Heiligen Geistes entstehen Missverständnisse, Irrlehren, Sekten und alles Mögliche. Da entsteht sogar falsche Einstellung durch Missverständnis, weil du hast gedacht, geglaubt. Und wir haben in der Bibel diese Emmaus-Jünger. Und die gehen uns, und Jesus hat mit ihnen 3 Jahre lang geredet, sie belehrt und unterwiesen, und dann erzählen sie, wir haben, und Jesus steht daneben. wir haben geglaubt und wir haben gehofft und so weiter. Sie haben gehört und doch nicht gehört, aufgepasst und doch nicht aufgepasst. Und das führt dann nachher zu Rechthaberei. Ich weiß nicht, ob du schon sowas mitgekriegt hast. Jemand hat was gehört und der andere hat auch was gehört. Und jetzt streiten sich, wer was das Richtige gehört hat. Und das führt zu Streit, unnötigen Spaltungen. Diese falsche Wahrnehmung führt auch zu falscher Entwicklung und zu falschen Ansichten und zu falscher Lebensweise dann letztendlich. Wenn sich das so anhäuft, dann geht man automatisch und irgendwie so langsam driftet man ab in eine falsche Richtung. Alle, die verloren gehen, die gehen nicht verloren von sich aus. Die wollen ja nicht verloren gehen. Kein Mensch will verloren gehen. Aber ja, so wie ein Schäfchen. Und alle drei Geschichten, die Jesus beim Lukas über Verlorensein erzählt, die sind nicht von selbst verloren. Das Schäfchen findet da ein bisschen Gras, da ein bisschen Gras, da ein bisschen Gras und schon ist es von der Herde weg. Der verlorene Sohn wollte leben, das Leben genießen, da ein bisschen und da ein bisschen noch diese Bar und noch heute Abend noch ausgehen und so weiter. Und dann hat er alles Geld verspielt. Noch einmal probieren, noch einmal setzen. Und dann hat er alles versetzt. Oder der Groschen, genauso. Hat jemand nicht aufgepasst. Und dann ist es weggerollt und die Frau hat es nicht mehr gefunden. Und dann ist es Freude natürlich, wenn man wiederfindet. Unwissenheit ist der Schlüssel für verloren gehen. Man landet irgendwo dann in der Sackgasse auf dem falschen Weg. Oder ist man auf dem falschen Dampfer, im falschen Zug. Und das Schlimme dabei ist, diese Leute, die verloren gehen, die glauben, sie sind auf dem richtigen Weg. Sie machen das Richtige. Sie sind der Ansicht, meine Theorie ist die beste, weil ihr Geist verblendet ist. Und sie gehen unwissend verloren. Die meisten Leute gehen unwissend verloren. Also Unwissenheit ist ein Geist und du musst deine Unwissenheit überwinden. Am Schluss nachher ist man so verblendet und so verstockt, dass man gar nicht mehr rauskommt. Dann will man gar nicht mehr raus. Man schämt sich, dass man so dumm war. In Heilbronn hat jemand Schürfrechte in Sierra Leone verkauft an die Geschäftsleute und hat etwa für 30 Millionen, damals war Deutschmark, für 30 Millionen Deutschmark Heilbronner Geschäftsleute geprellt, hat ihnen erzählt, Videos vorgeführt, da gibt es gutes Geld, gute Investitionen und so weiter und hat die Leute begeistert. Aber das Schlimmste war dabei, als die Staatsanwaltschaft nachgeforscht und nachgefragt hat, keiner wollte zugeben, dass er auch bei den Dummen war, dass er auch mitgemacht hat und so weiter. Einige haben dann für ihr Geld geklagt, vor allem die wenig hatten, aber die Superreichen, die haben sich geschämt, dass sie so blöd waren, dass sie nicht nachgerechnet haben und nicht gedacht haben oder selbst nicht hingefahren sind, dass wir so einfach gewesen waren, nachzugucken, ob diese Schürfrechte tatsächlich existieren. Aber für 30 Millionen Geschäftsleute zu prellen, ist schon ein Kunststück. Aber die sind dumm. Geschäftsleute sind manchmal so dumm, weil sie nur das Geld sehen und nur das Geld für sie zählt. Und nur schnell das große Kapital zu machen. Und dann verlieren sie so viel. So, die anderen gehen verloren oder gehen in die falsche Richtung, weil sie nichts anderes kennen oder ihnen nie was anderes gesagt worden ist. Oder weil sie vielleicht gar kein Verlangen nach Veränderung haben, nach Korrektur, Kurskorrektur. Unwissenheit. Und dass es überhaupt sowas gibt. Unsere Entscheidung bestimmt unsere Wahrnehmung. Und schließlich dann aus den Entscheidungen kommen dann die Handlungen. Der Geisteszustand, die Gedankengänge, die Ergebnisse, die Lebensfrüchte, die wir dann zustande bringen. Unser Dasein kommt davon ab. Das, was du denkst, das wird Realität. Früher oder später. Also es wird eure Realität. So, und dein Denken bestimmt das. Deshalb lass dich erlösen. Die Bibel sagt, lass dich erlösen von diesem verkehrten Geschlecht. Das waren die Juden damals. Die waren so pharisäisch, so Schriftsteller, so von der alten Schrift besessen und so weiter. Die haben nur gesehen, so muss der Messias kommen. Wenn der kommt, der muss uns von den Römern befreien. Und er hat nichts getan. Der hat sie nicht von den Römern befreit, von gar niemand, der sie von der Sünde befreit. Jesus ist gekommen, um die Menschen von der Sünde zu befreien und nicht von den Römern und nicht von den Amerikanern oder Russen oder Chinesen. Das nächste wird wahrscheinlich Chinesen sein, wo die Welt befreit werden müsste oder muss. Von den Chinesen, denn die sind ganz groß im Kommen, die Chinesen übrigens. Also, der Herr kam aber nicht, uns von den Chinesen zu befreien, der Herr kam, uns von der Sünde zu befreien und von dem Teufel zu befreien. So, aber Unwissenheit. Wenn du die Prophetie nicht kennst, weißt du, den Fahrplan Gottes in der Endzeit, die Offenbarung, das letzte Buch, das du lesen, ist so up to date. Wenn du das nicht kennst und wenn du den Heiligen Geist nicht hast, verstehst du nicht. Das ist ein Buch mit 7 Siegeln. Und das ist auch. So, auf dem Weg, auf dem wir sind, weißt du, der Herr will uns näher zu sich ziehen, wenn wir auf dem guten Weg sind, die Wahrheit macht uns frei. Unwissenheit wird durch Wahrheit aufgedeckt. Unwissenheit wird also, und es ist manchmal hart, wenn plötzlich du die Wahrheit hörst, die nackte Wahrheit, nicht nur die Schmeichelei. Meistens wird uns geschmeichelt. Ach, sie liebe oder du liebe, och und so weiter. Und man schmeichelt einem. Nein, die Wahrheit ist, aber hören Sie, Ihre Krawatte ist nicht in Ordnung. Die ist verzogen. Oder der Scheitel ist auf der falschen Seite. Oder irgendetwas, die Wahrheit. Und dann sagt er, wie bitte, wo ist mein Scheitel? Jetzt entzugst, wo ist dein Scheitel? Der Heilige Geist öffnet uns die Augen, damit wir die Dinge mit den Augen Gottes sehen, nicht mit unseren Augen. Und das ist nämlich, Unwissenheit entsteht nur deswegen, weil wir das mit unseren Augen sehen. Wir denken, so ist richtig, aber das nur von deinem Blickwinkel. Aber Gott sieht es von oben, vom Himmel ab. Und es ist alles anders. Wenn ich jetzt hier die Säule beschreibe, wenn ich einen Gott hat auf der anderen Seite frage, was siehst du an der Säule? Ich sehe hier einen Ventilator, ich sehe hier einen Strahler und er sagt, ich sehe keinen Strahler. Auf deiner Seite ist kein Strahler. Und so weiter. Und dann entsteht ganz falsches Bild wieder. Und der behauptet hundertprozentig, nein, da ist kein Strahler, da ist kein Ventilator. Natürlich, du weißt ja, dass es einer ist. Und das ist was anderes, wenn du weißt, dass es so ist. Der Heilige Geist öffnet uns Augen und du brauchst Antworten, Lösungen und Informationen, die von Gott direkt persönlich kommen, dir persönlich offenbart. Du brauchst Antworten von Gott, denn wir haben seit dem Sündenfall den Bezug zu Gott verloren. Anscheinend spricht der liebe Gott nicht mehr zu uns, aber er spricht jeden Tag 10-mal mindestens und so weiter. Aber durch die Unwissenheit der Eltern, was da weitergegeben worden ist, haben wir Gott verloren. Da gibt es in Südamerika ein Volk, und die Bibel hat doch recht, der Keller hat es in seinem Buch geschrieben, da gab es ein Volk und die erzählen von der, jedes Volk, jede Rasse oder irgendwie so in jeder Gegend gibt es eigene Schöpfungsgeschichten, eigene Flutgeschichten und dergleichen und da erzählen sie, früher unsere Vorfahren, die konnten alle in den Himmel steigen, also wenn sie Probleme hatten, sie sind auf einen großen Baum gestiegen und die sind in den Himmel gestiegen. So, aber dann hat eine Frau mal die Spitze abgebrochen, seitdem kommen wir nicht mehr in den Himmel. Aber du siehst, da ist eine Wahrheit da drin, also die Eva jetzt, der Sündenfall und so weiter, hat denn die Spitze abgebrochen, seitdem kommen wir nicht mehr in den Himmel. Und das ist Unwissenheit. Seitdem erreichen wir Gott nicht mehr, kriegen keinen Kontakt zu ihm, irgendwie ist der Kontakt verloren gegangen und jetzt brauchen wir wieder die Gnade Gottes, der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist das, was uns zu Gott näher bringt. Du brauchst den Heiligen Geist, das Wort Gottes und nicht nur Gottes Worte. Du brauchst das Wort Gottes in deinem Herzen. Du brauchst die Bibel und du brauchst biblische Lehre. Und dann hilft es alles dir wieder, das Ursprüngliche zu entdecken. Im Wort Gottes heißt es, aus Mangel an Erkenntnis geht mein Volk zugrunde. Aus Mangel an Erkenntnis meines Namens. Schon allein die Menschen wissen nicht mehr, wie Gott heißt. Und die Juden, die schreiben Gott mit Haken. G, Haken, TT. Also, weil die wissen nicht, schreibt sich Gott überhaupt so? Heißt er überhaupt Gott so? Und so weiter. Wie heißt du? Fragt schon Moses und weiß immer noch nicht, wie er genau heißt. Er sagt, ich bin der, ich bin und der ich sein werde. Also er ist der daseiende Gott. Aber aus Mangel an Erkenntnis geht das Volk zugrunde, weil es nicht mehr weiß, dass Gott der daseiende Gott ist, immer derselbe. Jesus derselbe, gestern, heute und alle Ewigkeit. Aus Mangel an Erkenntnis wird das Volk Gottes besiegt, hat keinen Nutzen aus nichts und gar nichts, sammelt keine Schätze im Himmel, keine Erfahrungen mit, macht keine Erfahrungen, reift gar nicht mit Gott. Aus Mangel bleibt es auf dem Status quo stehen, bewegt sich gar nicht weiter. Nur der Heilige Geist kann dir die Unwissenheit aufdecken. Du weißt, ohne den Heiligen Geist weißt du nicht einmal, dass du ein Sünder bist. Woher sollst du das wissen? Dass du ein Sünder bist, dass du verloren bist, dass du die Gnade brauchst und wo die Gnade ist und wer die Gnade gibt. Das ist das verlorene Wissen. Das bringt der Heilige Geist wieder. Das verlorene Wissen. Und so ist der Heilige Geist der große Befreier von Unwissenheit. Und ihr werdet alles wissen und ihr werdet nichts mehr fragen und er wird euch sagen, was ihr sagen sollt. Allein schon die Zungensprache. Die Antipfingstler können denken, was sie wollen. Aber schon allein die Zungensprache ist eine Wiederherstellung. Denn die Sprache ist zerstört worden durch Babylon und Babel und so weiter. Es ist eine Rückgabe der verlorenen Sprache. Du redest, du verstehst nicht, aber Gott versteht dich und dein Geist versteht Gott. Nur der Heilige Geist verbindet dich mit dem lebendigen Gott und verhindert so deine Selbstzerstörung. Nur der Heilige Geist. Unwissenheit ist Selbstzerstörung. Du machst dich fertig, regst dich auf, gehst in die Luft für nichts und gar nichts. Und wenn du dann hinterher hinter den Kulissen geguckt hast, ist nichts gewesen. Also, der Heilige Geist erspart dir Verluste und Verwirrungen und Umwege. Nur der Heilige Geist verhindert deinen weiteren Abstieg. Wenn du das, den Heiligen Geist nicht hast, und das ist für mich eine ganz große Beobachtung in den letzten Jahren gewesen, die Leute, die bekehren sich, und wenn die sich ohne bekehren und nicht erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, die kommen mit, die werden voller Dämonen, Esoteriker, Spiritisten, Okkultisten werden sie, und, oder dann stürzen sich im Konsum, in Suff, in Drogen und was auch immer ist. Sie versuchen zu fliehen, dann in Sekten, Irrlehren. Sie wollen die Lehre ausfüllen. Und es gibt Religionen, die von der Lehre nur leben und nach der Lehre streben. Leer muss ich werden, ganz leer, noch leerer, noch leerer, noch leerer. Am Schluss bin ich gar nicht mehr. Und das ist Dummheit. Werdet voll Heiligen Geistes. Das ist, was die Bibel lehrt. Nicht leer, voll Heiligen Geistes werden. Aber du musst schon leer werden natürlich von deinem eigenen Ego, deinem Fleisch, deinem verkopften Denken. Aha, aber dann der Heilige Geist füllt dich. Deshalb, die Bibel spricht immer von der Fülle Gottes und nicht von der Leere, nicht von der Leere, dieses Vakuum. Dann bist du wie ein Staubsauger, du schluckst alles und saugst alles auf. Aus Mangel an Erkenntnis geht das Volk Gottes zugrunde. Unwissenheit ist der Grund für Armut, weil die Menschen nicht wissen, wie sollen wir mit unserem Geld umgehen. Haben keine Ahnung, dass der Segen Gottes mit dem Zehnten anfängt. Also seitdem ich Zehnten gebe, segnet Gott mehr und mehr, macht Türen auf, die Finanzen fließen und so weiter. Gott sorgt, auch wenn ich gar nichts habe. Ich bin so verblüfft, auch wenn ich gar nichts habe und gar nichts bin, Gott versorgt. Ich habe vom Anfang an, wo ich angefangen habe, Christ zu werden, ich habe Zehnten gegeben, und wenn ich keinen Zehnten gegeben habe, hat der Teufel das Zehnfache von mir geholt. Immer. Also entweder du gibst den Zehnten, Und Gott segne dich und gibt dir noch zehnfach dazu. Oder du gibst den Zehnten nicht, der Teufel holt das zehnfach von dir. Und ich hab manchmal so als junger Bursche, habe ein Motorrad gehabt, ich musste den Auspuff verchromen, ich musste mein Schutzblech verchromen, ich musste also immer was verschönern und habe immer so meinen Götzen gepflegt. Mein Motorrad war mein Götze zeitlang. Ich habe geliebt, also manchmal Fortbewegungsmittel, aber ich habe mein ganzes Geld investiert. Da, wo du dein Geld investierst, das ist dein Götze. So, und es war so ein kleiner Götze. Und dann einen Monat habe ich nicht fertig gebracht, dass ich Zehnten habe, weil die Sache etwas mehr gekostet hat, als es sollte. Und dann habe ich dem lieben Gott gesagt, lieber Gott, nächsten Monat bezahle ich das. Dann kam der nächste Monat, habe wieder kein Geld gehabt, weil noch die Schuld von dem letzten Monat noch da war. Und dann verging das, aber Herr, ich werde bezahlen mit Sicherheit. Und habe den dritten Monat nicht geschafft. Was ist passiert? Habe ich einen Unfall gehabt, habe ich das Zehnfache bezahlt von dem, was ich hätte Gott zahlen sollen. Überleg einmal, du sparst viel Geld, am Segen Gottes ist alles gelegen. Lass Gott dein Geld verwalten, deine Kasse sein. Also Unwissenheit. Wenn die Leute über Zehnten nicht aufgeklärt werden, sie werden arm bleiben, selbst wenn sie Millionen verdienen. Sie werden arm bleiben. Das Geld wie gewonnen, so zerronnen. Aber wenn du den Zehnten gelernt hast zu geben, Gott sagt, ich werde fernhalten den Fresser von deinem Haus. Malachi, lies mal, was dort heißt. Ich werde fernhalten den Rost, ich werde fernhalten die Diebe, die Räuber. Und du hast so viele Räuber. Und einer der großen Räuber ist Inflation. Oder, weißt du, du denkst, du sparst Geld. Du verlierst jeden Tag Geld. Du sparst nicht. Aber was du Gott gegeben hast, das hast du an der Himmelsbank transferiert. Dort ist gut angelegt. Und wenn du bei Gott dein Geld anlegst, ist gut angelegt. Also aus Mangel an Erkenntnis geht das Volk zugrunde. Und ganz besonders in Sachen Gesundheit. Wenn du nicht weißt, was Gott will für deinen Körper, Gott will, dass dein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Dein Körper soll ein Tempel des Heiligen Geistes sein. Wenn du das dir nicht bewusst ist, dann wirst du alles nur vollpressen und vollpumpen und vollspritzen und dergleichen. Und du wirst jeden Schmutz und Dreck essen, du wirst dein Essen nicht sortieren. Ein Drittel der Bibel spricht über das Essen. Ein Drittel. Über gesunde Ernährung. Natürlich, sogar Arme. Die Bibel ist auch für Arme geschrieben, nicht nur für Reiche. Und ganz besonders für die Armen, dass sie wissen, was sie zu tun und zu lassen haben. Also Ernährung und dann positives Denken. Das zweite Drittel, was in der Bibel steht. Positive Denken, also gut denken, was gut lautet, was aufbaut, was ermutigend ist, was ja nach oben bringt, nicht nach unten. Positives Denken und dann der Herr. Der Herr, das ist das dritte, wo der Herr dann verherrlicht wird. Und das ist der Grund. Und weil viele den Leib des Herrn nicht unterscheiden können, 1. Korinther 11, deshalb sind viele krank oder entschlafen oder schwach oder was auch immer ist. So, aus Mangel an Erkenntnis geht das Volk zugrunde, Unwissenheit wieder. Das ist ein Grund für Schwäche auch Unwissenheit ist Grund für Schwäche oder für Versagen. Wenn man die geistlichen Zusammenhänge nicht kennt, kommt man nicht vorwärts. Also man muss die Dinge kennen aus der Hand Gottes, und zwar aus seiner Offenbarung. Und das muss Gott jedem Einzelnen offenbaren. Auch was du essen sollst, auch was der Zehnte ist, auch was dein Denken ist und so weiter. Wie lebe ich siegreich und erfolgreich? Soll ich alles zu Herzen mir nehmen? Soll ich alles dramatisieren? Dass der Heilige Geist zeigt, wie man leben soll. Der Teufel schlägt aus der Unwissenheit der Kinder Gottes Kapital. Verkauft dann teure Bücher und Kurse und Seminare und Konferenzen werden da gemacht. Er versteht, Kapital draufzuschlagen. Und viele haben nur ein dürftiges Wissen über Gott und die Welt. Und deshalb, die versuchen, was kann mir helfen? Halte ich an den Herrn und er wird dir sagen. Oder was er sagt, das tut. Und dann wird Wasser in Wein verwandelt. Dann wird das Leben verwandelt. Was er euch sagt, das tut. Was er euch sagt. Die Christen müssen ihren Glauben und ihren Gott so präzise kennen, wie ein so Computerspezialist oder sein Computer kennt und sein Betriebssystem kennt. So musst du Gott kennen. So müssen wir unseren Glauben kennen. Und deshalb machen wir auch die Gemeindebibelschule. Unwissenheit ist keine Entschuldigung heutzutage. Heutzutage kannst du lernen. Wir sind nicht irgendwo im Busch. Wir sind in Deutschland. Wir haben Zugang zu allen möglichen Medien und wir können lernen, wenn wir wollen. Deshalb ist es so wichtig, dass du vom Wort Gottes was lernst und nicht irgendwie in Selbsttäuschung und Einbildung lebst. Ich bin gar satt und bedarf nichts. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Das ist die größte Blödheit der Christen. Ich bin gar satt, ich bin Geist getauft, in Wasser getauft, Feuer getauft, ich bin, was weiß ich da, ich bin in der Gemeinde. Nein, und du weißt nicht, sagt uns die Bibel, dass du bist, und das ist Unwissenheit, und weißt nicht, dass du bist arm, jämmerlich und elend. Schau doch die Christen an, wie elend sie sind. Die kriechen auf alle vier. Wenn du genau anguckst, schau nochmal hinter den Kulissen. Wo sind die Starken? Wo sind die, die im Glauben stehen? Die sind so wetterwendisch. Die springen dahin, wo was los ist und dort, wo was los ist und so weiter. Aber die halten sich nicht an dem Herrn. Der an Gott glaubt, der hält sich an den Herrn und geht mit ihm durch dick und dünn. Aus Mangel an Unwissenheit geht das voll zugrunde. Und dann entschuldigt man sich noch. Erst wenn ein Christ in der Bibel zu Hause ist, die Bibel kennt und versteht, und deshalb Bibel, Wort Gottes. Und das ist vom Heiligen Geist. Das sind nicht nur Gottes Worte. Dann könnte ich auch Koran und Buch Mormon empfehlen und die Veden empfehlen. Nein, du musst das Wort Gottes studieren. Gott will zu dir sprechen. Und die Bibel, er weiß nicht, dass du die Bibel kritisierst. Die Bibel kritisiert dich und korrigiert dich und mich und hat uns was zu sagen. Nicht, dass du der Bibel was zu sagen hast und deine Meinung da in der Bibel interpretierst. Gott hat seine Meinung dir schon mitgeteilt und du solltest seine Meinung annehmen. Sonst lebst du vom Selbstbetrug und läufst Vater Morganas nach. Viele kennen Jesus nur als den historischen Jesus oder wissen, dass er mal gelebt hat, irgendwo da, irgendwo zu Anfang der Zeitrechnung oder vor unserer Zeit, haben die DDR-Leute gesagt, vor unserer Zeit hat er gelebt. Oder sie wissen, dass er gelitten hat, aber sie wissen nicht, wofür er gelitten hat. Was er uns gebracht hat. Sie wissen nicht die Segnungen und Vorteile, die der Herr Jesus uns geschaffen hat. Was wir jetzt in Jesus haben. Wie reich wir eigentlich in Christus sind. Sie wissen nicht, was er vollbracht hat. Weißt du, der hat alles bezahlt. Es ist vollbracht. Das ist nicht nur, dass deine paar Sünderchen weg sind. Du bist ja kein so großer Sünder und dergleichen. Aber weißt du, du bist kein Schwerverbrecher, aber der Herr hat die Tür zum Himmel aufgemacht für dich. Der Herr hat Vollpension für dich bezahlt. So, du kannst jetzt in den Himmel gehen und er bereitet dir sogar die Wohnung dort. Und sagt, ich werde kommen dich zu mir nehmen. Du weißt gar nicht, was er dir alles geschaffen hat, als er sagt, es ist vollbracht. Weißt du, er hat den Kampf gekämpft, dann musst du nicht mehr nochmals kämpfen mit dem Teufel. Nur Dumme tun das. Nur wirklich geistlich Dumme, Unterbelichtete tun das. Die kämpfen mit dem Teufel und nehmen da auf und sagen, ich nehme mit dem Teufel auf. Du musst gar nicht. Schick den Herrn Jesus zum Teufel. Und sag, Herr Jesus, nimm du mit dem Widersacher auf. Nimm du die Sache in der Hand. Erledige du das für mich. Und das macht der Herr Jesus. Und sobald der Teufel den Herrn Jesus sieht, dreht sich auf der Stelle um und haut ab. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und dann kannst du erst dem Teufel widerstehen. So sagt uns die Bibel. Aber wenn du es nicht weißt, dann versuchst du, in der Luft zu fechten und blamierst dich nur. Du blamierst dich nur. Jesus hat einen schweren Kampf für dich gekämpft. Und was für Resultate hast du davon? Was für Ergebnisse? Die meisten Leute wissen und denken nur, ja, Sündenvergebung. Oh, Halleluja, mir sind meine Sünden vergeben. Aber das ist nur ein Akt der Erlösung. Nur ein kleiner Teil der Erlösung. Du bist, die Sündenvergebung ist nur ein ganz kleiner Teil. Der hat dir sein Erbe vermacht. Sein Reichtum vermacht. Seine Herrlichkeit vermacht. Der hat dich sogar heilig und rein gemacht. Wisse, Gott hat so viel dir gegeben und weil du das nicht weißt, kannst du gar nicht dir aneignen. Wenn du nicht weißt, kannst du nicht in Anspruch nehmen. Kannst es gar nicht beanspruchen. Du weißt nicht gar nicht, was deine Rechte sind. Und Mühe hast du nichts gegeben, hat der eine gesagt da in der Bibel. Aber der Vater sagt, was meines ist auch dein. Bedien dich bitte. Wisse, was Gott niemals kann. Und was er alles getan hat, der Herr Jesus. Gott würde niemals dich belügen. Gott würde dich niemals belügen. In meiner Bibel heißt es, ich werde dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Hebräer Kapitel 13, Vers 5. Und das stimmt. Ich werde dich nie verlassen. Wenn du das weißt, dann wirst du dich nie verlassen fühlen. Kommst gar nicht auf die Idee, dich verlassen zu fühlen, weil das Wort Gottes ist. Nicht nur steht in der Bibel. Nein, es hat der Herr vom Himmel aus gesagt. Ich werde dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Also, das ist wahr. Und dann brauche ich nicht, ja, liebt er mich überhaupt? Wenn die Bibel sagt, Geliebte, dann bist du mit eingeschlossen bei diesen Geliebten Gottes. Oder Matthäus 28, 20, siehe, ich bin bei dir alle Tage. Auch am Sonntag ist der Herr da. Und am Montag ist er da. Und am Freitag ist er auch noch da. Und am Donnerstag, wo es kracht und bebt und so weiter. Er ist auch da. Ich bin bei euch alle Tage. In den schweren Tagen und in leichten Tagen, schönen Tagen bin ich da. Oder in 1. Thessalonicher 4, 17. Und so werden wir immer beim Herrn sein. Also, ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Also, wir sind in der Gegenwart Gottes. Ja, ist der Herr hier? Die meisten Leute rätseln und machen sich Gedanken. Ich werde, und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Wenn du das weißt, dann lebst du jetzt schon im Himmel. Im Reich Gottes, in der Herrlichkeit. Oder, 1. Korinther 13, die Liebe hört nimmer auf. Und das ist das Große. Jesus sagt, Johannes 6, Vers 35, wer zu mir kommt, den wird's nicht mehr hungern. Und wer an mich glaubt, den wird's es nimmer mehr dürsten. Wer an mich glaubt, wird nicht mehr hungern. Johannes 6, 35. Also, der wird nicht mehr Fragen haben. Und weißt du, wenn du bei Jesus bist, du fragst nicht mehr so viele dumme Fragen. Und stellst nicht mehr dumme Fragen. Das interessiert dann dich nicht mehr, was mit dieser Welt weitergeht. Du bist so befriedigt, so erfüllt, so in der Gnade Gottes. Da badest du und schwelgst in der Gnade Gottes. Du wirst nicht mehr dürsten und nicht mehr hungern. Und du wirst auch nicht mehr kämpfen. Konfuzius hat gesagt, ich mag teilweise ihn, weil einige Gottesworte gesagt haben. Er hat nicht das Wort Gottes, aber er hat Gottes Worte. Wenn der Papst es sagt, also er hat Worte gesagt, die wahr sind. Und er sagt, in dem Augenblick, wo du kämpfst, hast du die Schlacht verloren. In dem Moment, wo du denkst, ich muss jetzt kämpfen. Er hat gekämpft, er hat alles getan, er hat alles bezahlt. Und hör auf mit deiner geistlichen Kriegsführung. Wahre Kinder Gottes sind Wissende, haben das Wort Gottes, den Heiligen Geist, die Offenbarung. Und der Teufel hat vor solchen Menschen Angst. Die wissen, der Teufel ist besiegt. Wenn du das weißt, der Teufel ist besiegt, der Schlange ist der Kopf zu zertreten, dann kannst du dich ganz anders benehmen. Wenn du weißt, Römer 11, wo es heißt, der Teufel ist unter deine Füße und der Herr hat ihn besiegt, unter deine Füße gestellt, dann stehst du ganz anders, da stehst du stramm und hältst den Teufel schön unten. Satan will uns nur blenden. Ich habe gehört, ob es war das oder vielleicht auch Jägerlatein, weiß ich nicht. Aber bei uns hat man das erzählt, wenn Wölfe Pferde überfallen wollen, Pferde sind größer als die Wölfe, und wenn sie so ein Pferd schnappen wollen, dann machen sie Folgendes, die werfen sich im Sand, rollen sich im Sand und dann laufen sie vor das Pferd, vor die Augen des Pferdes und schütteln sich und streuen Sand in die Augen und dann ist das Pferd geliefert. Und genau das ist, was der Teufel macht. Der streut Sand in den Augen der Menschen und der Mensch ist geliefert, dass er nicht mehr sieht. Aus Mangel an Erkenntnis geht mein Volk zugrunde. Darum brauchen wir gute Informationen, die direkt von Gott sind und klare Augen, klaren Blick. Worte, die direkt aus dem Mund Gottes kommen. In der Bibel heißt es, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes kommt, das Gott gesprochen hat. Der Teufel hat auch Wort Gottes. Der hat auch das Wort Gottes. Der kennt seine Bibel. Und er kennt seine Bibel so, wie er sie kennen will. Der kennt sie und kommt zum Herr Jesus. Er steht geschrieben. Du brauchst Informationen aus erster Hand. Nicht über viele Ecken. Der Pastor hat gesagt, die Gemeinde lehrt so. Nein, du musst sagen, der Herr, ich habe es vom Herrn empfangen. Ich habe es vom Herrn empfangen. Das ist das Wesentliche. Das ist, was dein Wissen aufarbeitet. Oder Paulus, er war ja Theologe, aber er sagt, ich habe es vom Herrn empfangen. Alles, was du weißt, du musst vom Herrn empfangen. Dein ganzes Wissen, da musst du in die Wüste Arabiens mal gehen, dich einschließen, mal 3 Jahre und dann mit Gott reden. Und du wirst deine Erfahrungen machen. Unwissenheit macht dich hoffnungslos. Lies 1. Thessalonicher 4, 13. Macht dich gottlos, wenn du nichts weißt und so weiter. Unwissenheit macht dich traurig, weil du nicht weißt, wie geht's jetzt weiter. Das ist Unwissenheit. Das entmutigt dich, das macht dich depressiv, entkräftigt dich, du bist frustriert. Ach, da ist bei mir das Hopfen und Malz verloren, das ist alles verloren. Nein, wenn du mit Gott lebst und Gott das Geist in dir ist und du Jesus in dir hast, du weißt, wir werden überleben, wir werden gewinnen, wir werden das Ziel erreichen. Unwissenheit macht dich unproduktiv. Gott sagt in Daniel, oder durch Daniel, in der Endzeit wird das Wissen zunehmen, nicht Kopfwissen. Auch das. Aber nicht nur das, das geht natürlich gleichzeitig irgendwo. Aber die Gotteserkenntnis wird zunehmen. Viele Menschen werden, die Heiligen werden großes Wissen erlangen und sich aneignen und so weiter. Und heutzutage kann jeder sich geistig fortbilden, sich seinen Horizont erweitern und Glaube ist durch das Horizont, durch den Horizont zu schauen. Das ist Glaube. So, du kannst deinen Horizont erweitern und kannst so wie Petrus sagen, ich habe Fleisch und, oder wie der Herr zum Petrus sagt, Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, aber der Geist meines Vaters. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Diese Offenbarung brauchst du. Und dann wirst du wissen. Du kannst viel aus der Bibel wissen und lesen, aber du wirst es nicht begreifen, es sei denn, es wird dir offenbart werden. Und alles, was wir im Christentum haben, wahren Christentum, nicht im Katholizismus, im wahren Christentum, das ist uns offenbart worden. Alle, die sich gegen den Heiligen Geist sträuben, bleiben irgendwo geistlich unterbelichtet. Tut mir leid, sorry, verzeiht mir. Aber das ist für mich so, die bleiben irgendwie im Schatten. Weißt du, der Heilige Geist ist, was mich an Jesus erinnert. Der Heilige Geist, der mir Jesus groß macht, Jesus verherrlicht, der mir eine große Liebe zu Jesus schenkt und natürlich auch zu anderen Menschen. Der Heilige Geist ist das, was mich stärkt. Das, was mich teilhaftig macht der göttlichen Natur, das Licht in meinem Leben bringt. Es ist der Heilige Geist, das Feuer Gottes, das mich für Gott leidenschaftlich macht. Es ist der Heilige Geist. Und alle, die sich dagegen sträuben, die werden ohne Offenbarung blind weitermarschieren. Egal, wer dann kommt, Hauptsache, sie sehen nur eine Fahne von irgendjemand und denken, das ist ja die Gnade Gottes. Weißt du, der Heilige Geist gibt dir nicht nur ein Zeugnis, sondern du wirst ein Zeuge Jesu Christi sein durch den Heiligen Geist. Das ist das Schöne dabei. Wir müssen da nicht Zeugnis geben. Wer möchte Zeugnis sein? Der ist ein Zeugnis. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Wenn du den Heiligen Geist hast, dann musst du nicht erzählen, Leute, schaut hin, ich möchte was von Christus erzählen, von Jesus und von seiner Liebe. Die Leute sehen, dass du die Liebe Gottes in Person bist, dass du der Friede Gottes in Person bist. Ihr werdet meine Zeugen sein, nicht nur ein Zeugnis, Stück Papier. Der Heilige Geist ist es. Heiliger Geist, vergib mir, wenn ich das so denke von dir. Der Heilige Geist ist so wie eine Biene, die die Pflanzen bestäubt. Das ist der Heilige Geist. Der bestäubt dich, der befruchtet dich, der bringt dich da in einen Zustand, dass du etwas empfängst von oben und plötzlich entsteht eine Frucht. Der Heilige Geist ist, was dich für Gott brauchbar macht. Mir tun die Leute leid ohne den Heiligen Geist. Die können sich gar nicht entfalten. Weißt du, die sind so verklemmt. Leute und den Heiligen Geist sind so verklemmt. Darf ich das? Kann ich das? Soll ich das? Muss ich das? Ist das Gottes Wille? Und das ist der Geist der Verklemmung. Unwissenheit ist ein Geist der Verklemmung. Du traust dir nichts zu. Aber der Heilige Geist, wenn du mit dem Heiligen Geist bist, du gehst und wenn du falschen Weg gehst, der blockiert dich schon. Der gibt dir die Leitplanke. Der Heilige Geist korrigiert dich. Also du kannst, wenn du den Heiligen Geist in deinem Leben hast, kannst gar nicht falsch machen, selbst wenn du falsch machen möchtest und du dabei bist. Der Geist wehrte uns. Und wie oft steht das in der Bibel, dass der Geist wehrte? Und dass der Geist anders führte. Also, ich bin so froh, dass ich den Heiligen Geist haben darf. Und die anderen können mir alle gestohlen bleiben. Mir ist das auch egal. Weißt du, das ist ja ihre Sache. Alle, die den Heiligen Geist ablehnen, sind im falschen Zug. Die werden eines Tages mit dem Antichristen und dem falschen Propheten mitfahren. Weißt du, der Teufel hält die Augen zu. Der Teufel hielt den Emmaus-Jüngern die Augen zu. Das ist so ein trauriger Zustand, Geschwister. Und ihre Augen wurden gehalten. Weißt du, der Herr selber steht daneben. Und erst als ihre Augen geöffnet worden sind. Sie wundern sich nur, weißt du, und sind die Menschen, die bekehrt sind, wiedergeboren sind und so weiter, die wundern sich, das klingt alles so nach Jesus. Das ist so genauso wie seine Stimme. Verstehst du, als er sprach? Das klingt so, das ist so Jesus-ähnlich, aber sie verstehen es nicht. Bist du der einzige Fremde hier in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen passiert ist? Da kommt keine Freude auf, keine Begeisterung. Alles ist so unfriedlich. Da ist so voller Spannung, so voll Furcht da. Ihr Herz war so zerrissen von den Emmaus-Jüngern und so weiter. Und sie haben sich auch Furcht vor Juden versteckt. Und jetzt gehen sie nach Emmaus zu den Iren, verstecken sich dort weiter. Und erst als ihre Augen geöffnet wurden, zogen sie fröhlich, rannten denselben Weg, den sie gegangen sind, rannten sie und erzählten, uns ist der Herr erschienen. Deine Augen müssen geöffnet werden. Wir müssen wieder Wissende werden. Dann sind wir Zeugen, dann haben wir ein Zeugnis und dann haben wir was zu berichten. Dann können wir was erzählen. Wir haben den Herrn gesehen. Hosea Kapitel 4, Vers 6, das ist die Stelle, wo ich lese die ganze Zeit oder bleibe. Mein Volk wird aus Mangel an Wissen zerstört. Eine andere Übersetzung. Mein Volk wird aus Mangel an Wissen zerstört. Oder die andere Übersetzung, was ich beim Luther gelesen habe, geht zugrunde. Aber hier wird, mein Volk wird aus Mangel an Erkenntnis zerstört. Das ist halt etwas, was der Teufel macht. Er versucht durch Unwissenheit, durch Infiltration, einfach das Volk Gottes auszuhöhlen und eine Richtung, ein bisschen andere Richtung zu geben. Und so weiter. Sie werden zerstört. Sie kommen nicht ans Ziel. Also, du hast die Wahl, zerstört werden oder nicht. Der Heilige Geist zeigt dir die Zusammenhänge, dass du weißt, okay, das sind die Ursachen, das sind die Früchte, die Ergebnisse, das kommt dabei raus, wenn du dem Herrn gehörst. Du überwindest die Unwissenheit und das ist ganz einfach, indem du mehr Raum dem Heiligen Geist gibst, viel mit dem Heiligen Geist umgehst. Wir leben, Geschwister, seit Pfingsten im Zeitalter des Heiligen Geistes. Und wir sollten viel mehr mit dem Heiligen Geist kooperieren. Jesus ist schön und gut und der Vater im Himmel ist alles auch lieb. Aber der Heilige Geist ist es, der uns tröstet. Der Heilige Geist ist es, der uns lehrt. Der Heilige Geist ist es, der uns führt. Der Heilige Geist ist es, der uns informiert über alles. Und der Jesus verherrlicht. Er wird mich verherrlichen. Jesus sagt, es ist gut, dass ich weggehe. Er ist noch nicht gekommen. Er ist zwar gegenwärtig durch den Heiligen Geist bei uns, aber der ist noch nicht gekommen. So, die Unwissenheit. Und Gott möchte dich informieren, dich belehren, seinen Willen kundtun, dass du die Prinzipien Gottes kennenlernst. Der Heilige Geist offenbart dir, das ist der Weg, den geht. Du überwindest die Unwissenheit, wenn du dich ganz dem Herrn öffnest, dich dem Herrn hingibst. Er gibt das Wollen und das Vollbringen. Das ist, was Gott macht. In Titus Kapitel 1, Vers 2, nur vier Worte. Er wird es tun. Das ist, was ich dort lesen möchte heute in Titus 1, Vers 2. Er wird es tun. Wenn, egal was passiert, wenn du Gott Raum gibst, er wird es tun. Er wird es geben. Er wird es auslösen. Die Gebete müssen von ihm gewirkt werden. Er wird es tun. Und alles, was du brauchst, er wird es tun. Er wird es hinzufügen. Er wird es tun. Die Wünsche bekommst du von ihm, die Kraft bekommst du von ihm, die Liebe bekommst du von ihm. Alles, was du nicht hast, er wird es tun, hinzufügen. Er wird dir den Weg zeigen, den du gehen sollst, die Lösung dir geben, die Antwort geben, die Freude, den Frieden, die Kraft, dass du auf das Problem zugehst und sagst, danke Jesus, Halleluja, du wirst es tun, du wirst alles recht machen. Er wird es tun. Er wird dich nicht in den Stich lassen. Er ist der Anfang und das Ende, Alpha und Omega. Er wird es tun. Wichtig, du überwindest die Unwissenheit, wenn du dich Gott ganz überlässt und dich ihm anvertraust und sagst, hier Herr, wie geht es weiter? Jakobus schreibt, wenn Weisheit mangelt, der bitte Gott um Weisheit. Und das, ich meine nicht nur Verstand, sondern göttliche Weisheit, dass du das auch tun kannst. Was nützt es? Wissen, ich kann alles wissen und doch nichts fertigbringen. Viele Leute wissen, wie das alles funktioniert, aber schaffen es nicht, haben zwei linke Hände. Aber Weisheit ist, dass ich das auch schaffe, was Gott will, was Gottes Wille ist. Also überwinde deine Unwissenheit, bleib nicht an der Oberfläche oben stehen. Ach, das ist so schön, mit dem Herrn Jesus zu gehen. Der Herr möchte dich tiefer führen, weiterführen, in die Breite will dich führen. Er will in die Höhe führen, natürlich in die Höhe wollen alle gehen, aber in die Tiefe geht es, wenn wir nach oben kommen möchten. Du wirst wachsen in der Gnade Gottes. Also Jesus hat dir viel mehr vollbracht auf Golgatha als nur Sündenvergebung, mehr als nur Heilung, mehr als nur Wiederherstellung. Weißt du, die Gnade, die wirkt bis in alle Ewigkeit. Die Gnade reicht aus bis in alle Ewigkeit. Das ist, was Jesus erwirkt hat. Und Gott hat viel mehr zu bieten, als was du vielleicht jetzt im Augenblick noch hast. Oder was die Leute, die in der Kirche erzählt haben, was du alles beim Heiland hast. Und was der Heiland alles schafft. Jesus bietet dir die Erlösung und den ganzen Himmel dazu. Und das ewige Leben dazu. Viele wissen nicht, was Jesus hinterlassen hat. Die denken, na, wenn ich nur beten kann, wenn ich nur das Vaterunser zusammenbringe und wenn ich nur Kind Gottes bin und Christ bin und so weiter, das reicht aus. Nein, wir sollen ein siegreiches Leben leben. Und die meisten wissen gar nicht, dass sie zu Sieger bestimmt sind, auf dem Triumphwagen mit dem Herrn zu sitzen und zu triumphieren. Jesus will, dass alles, was er erobert hat, dass du das besitzt und das einnimmst, das ganze Land, das dein Bereich, da wo du lebst. Er will, dass du es an seinem Lohn teilhast. Jesus hat so viel vollbracht. Und das kann er alles gar nicht verkraften. Oder verarbeiten. Der hat ja den Himmel, der braucht ja nichts. Und deshalb hat er alles hier zurückgelassen, dass du das auf Erden ausfüllen kannst. Jesus braucht die Segnungen des Himmels nicht. Er hat alles, was er da für dich erkämpft hat, dann Satan besiegt hat und die Hölle überwunden hat. Er braucht das alles nicht. Das sagt er dir. Macht euch die Erde untertan. Und er hat es abgetreten und hat gesagt, jetzt kriegen die, die unten auf der Erde sind, die haben es bitter nötig. Und in meinem Namen sollte dann Teufel austreiben. In meinem Namen sollte neue Sprachen reden. In meinem Namen sollte auf Kranke die Hände legen. In meinem Namen sollte ihr beten und empfangen. Also in seinem Namen. Ja, es gehört ihm. Es ist sein Eigentum. Aber der hat uns abgetreten. Jesus muss uns das geben, was er alles vollbracht hat, oder das heißt nicht geben, der hat es schon bereits gegeben. Wir müssen es lernen, uns anzueignen. Wie eigne ich mich das an? Oder wie löse ich die Schecks ein? Oder wie bediene ich die Karte dort am Automaten? Jesus hat die ganze Hölle erobert und so weiter. Er ist Herr. Er stieg hinab bis an den untersten Ort der Hölle und hat das Gefängnis gefangen genommen und so weiter. Jesus gehört die Hölle und nicht nur der Himmel. Aber er hat die Hölle abgetreten und sagt, ich gebe euch die Schlüssel des Himmelreichs. Und dass wir den Menschen den Himmel aufschließen, die heute noch in der Hölle leben. Wir haben diese Autorität. Und sie sagen, guck mal, verzweifle nicht, verliere nicht den Kopf, gib dich nicht auf. Der Herr ist Herr. Er hat alles unter Kontrolle. Er hat das letzte Wort. Auch in deinem Fall. Jesus untersteht die Hölle. Und du hast das Recht, den Menschen den Himmel aufzuschließen, nicht die Hölle. Die Hölle geht dir gar nichts an. Aber du sollst den Menschen den Himmel aufschließen und sagen, Leute, kommt raus aus der Hölle. Trennt euch von der Sünde. Trennt euch vom Teufel. Habt mit ihm nichts zu schaffen. Der hat nichts Gutes im Schilde mit euch. So, du sollst die Hölle übernehmen. Bruder und Schwester, und ich sage dir jetzt ein ganz schweres Wort. Wir als Christen haben eine ganz große Verantwortung. Wir haben die Verantwortung, die Hölle zu plündern und den Himmel zu füllen. Wir haben die Verantwortung, die Hölle zu plündern. Du sollst jetzt im Namen Gottes durch die Hölle hindurch und du sollst den schnappen und mitnehmen. Alle, die dir lieb sind und wert sind, alle mitnehmen ins Reich Gottes. Wir haben den Auftrag, die Hölle aufzuräumen. Und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen, hat der Herr gesagt. Also die Gemeinde ist für die Hölle da. Zuerst mal, solange wir hier auf der Erde sind, um Gottes Werk zu vollenden. Dass Jesus herrscht, ist keine Frage. Aber er will, dass du mitherrschst und mitregierst. Er hat alle Macht uns abgetreten. Er sagt, mir ist gegeben, und du musst mal gucken, wo der das gesagt hat. Er hat gesagt, bevor er in den Himmel ging, mir ist gegeben alle Macht, alle Gewalt. Und dann sagte er, ihr Jünger, geht hin in alle Welt. Macht zu Jünger. Tauft sie, lehrt sie, klärt sie auf, bringt sie in das Reich Gottes. Jetzt sendet er uns, die Menschen zu heilen, die Menschen zu befreien. Und wie befreit man Menschen? Nicht, indem man lang betet und Sprüche klopft und Formeln zitiert und was weiß ich sagt, dann einfach im Namen Jesus sei frei. Im Namen Jesus sei geheilt. Im Namen Jesus sei gesegnet. Du musst nur den Namen Jesus erwähnen, nicht in deinem Namen und meinen Namen oder unser Namen, im Namen Jesu. Du musst den Namen Jesus so gut kennen. Und das ist Unwissenheit. Weißt du, viele wollen Befreier sein und Heiler sein und so weiter. Aber die werden vom Teufel so angegangen, weil sie Jesus nicht persönlich kennen. Denk an die sieben Söhne des Kephas. Im Namen Jesu, den Paulus predigt. Weißt du, was die Dämonen sagen? Jesus kennen wir. Paulus wissen wir. Aber wer seid ihr? Du musst bei Gott bekannt sein und Gott musst du kennen. Und wenn da diese Barriere der Unwissenheit gebrochen ist, dann gehst du hin, machst nicht lange Fummel es nicht lang. Im Namen Jesus sei frei. Und da wirst du nicht lang beten. Geh nach Hause und sündige hinfort nicht mehr. Fertig. Der Fall ist erledigt. Aber wir machen das stundenlang fasten und beten und kämpfen und dringen. Der Kampf ist gekämpft worden. Jesus hat gesiegt. Und wir sind auf dem Triumphwagen. Sei frei, sei gesegnet, sei gerettet. Du sagst ja bitte, du machst es so einfach. Als ich Arthur Blessed, den Amerikaner da aus Los Angeles hatte, der mit seinem Kreuz durch die Nationen trug und so weiter, das ist ein großes Kreuz, war bei mir in Stuttgart mal. Und natürlich habe ich gedacht, wir Deutsche, wir müssen das richtig gründlich machen. Wenn wir schon Evangelisation machen und wenn wir schon Stuttgart einnehmen, dann machen wir schon richtig. So, und dann sagt er, braucht nicht das alles. Und dann ist er mit seinem Kreuz durch die Stadt gezogen, durch Schlossstraße und was weiß ich. Und dann sagt er, sei gesegnet, sei gerettet, sei geheilt. Und dann hinten so ein Aufkleber, Smiley, Jesus liebt dich, aufgeklebt. Und dann war es der Fall. Und das soll was dabei rauskommen? Allein von dieser Aktion, was wir gemacht haben, sind 28 Menschen in die Gemeinde gekommen. Nur ein Tag durch Stuttgart marschiert. Du brauchst nicht viel. Du musst nur die Liebe Gottes ausstrahlen. Solche Smileys geben. Ja. Lächeln, Jesus liebt dich. Aufkleben und deine Adresse zurücklassen. Und das geht weiter. Weißt du, der Heilige Geist bezeugt. Und wir bezeugen, weil der Heilige Geist in uns ist. Und der Heilige Geist überzeugt. Der Heilige Geist macht es der andere. Wir sind ja nur die Impuls geben. So. Mir ist gegeben alle Macht. Macht zu Jüngern. Geht hin in alle Welt. Predigt das Evangelium. Evangelium ist gute Nachricht. Ist nicht eine traurige Nachricht. Ach, wir müssen Buße tun. Nein, wir müssen nur umkehren und umdenken. Das ist alles. Das ist Buße. So einfach. Aber die Leute müssen da, ja, wir müssen auf die Knie gehen und wir müssen jetzt, nein, du musst aufstehen, wenn du zum Heiland kommst. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Ja. Es wird in den Kirchen so ein falsches Evangelium gepredigt. Die Leute werden zur Schnecke gemacht, fertig, auf die Tränendrüsen gedrückt. Nein, es ist Freude im Himmel, wenn ein Sünder Buße tut. Und wir sollen heulen. Unwissenheit. Wenn du einmal begreifst, was im Himmel los ist, wenn ein Sünder sich bekehrt, dann wirst du nur noch bekehren wollen, die Leute. Und nur noch die Leute zum Herrn bringen. Du willst, dass der Himmel jubiliert und jauchzt. So, wir sollen die Täter des Wortes werden, mehr nicht. Wir sollen das tun. Das, was Gott dir offenbart, was du erkannt hast, was dir klar geworden ist, tu es. Überleg nicht viel. Also, auch wenn es vielleicht jetzt im Augenblick Dummheit ist. Als Gott zu mir geredet hat und dass es mir klar wurde, eigentlich, ich wollte nie predigen. Wollte schon zwar auf der anderen Seite, aber ich war zu feige dazu. Und zu dumm vielleicht auch noch dazu. Oder zu unwissend. Ich war zu unwissend. Aber als ich dann in die Situation hineinkam, in München, zuerst habe ich so mit Plakat für Jesus Reklame gemacht, an Jesus kommt keiner vorbei, dann stand ich mit den Leuten Zettel verteilt und so weiter, da bekehren sich ein paar Leute oder kommen mit mir in Kontakt und dann kommt doch einer und fragt, ja und wo versammeln Sie sich, wo treffen Sie sich? Ich habe gesagt, leider nirgends, also ich bin allein und so weiter. Ich habe auch die Gemeinde, die ich einladen sollte, wollte mich nicht. So, jetzt, was machen Sie? Ich weiß, wie das funktioniert. So, und dann sagte er, ja, ich bin hier Geschäftsmann, ich habe am Stachus da einen Kaffee und an einem Tag, ich weiß nicht, es war Mittwoch oder Donnerstag, habe ich Ruhetag, aber da könnten wir im Hinterzimmer uns treffen und Bibelstunde machen. Und dann habe ich angefangen. Und das, was ich wusste vom Heiland, das habe ich den Leuten erzählt. Ich war junger Christ, erst einige Monate oder vielleicht ein halbes Jahr gläubig. Aber mein Herz brannte von Jesus. Wenn dein Herz von Jesus brennt, du wirst schon auf die Spur kommen. Und dann habe ich den Leuten erzählt, wenn ich jetzt im Nachhinein meine Gedanken, die ich damals verkündigt habe, höre, mir selber anhöre, mir stehen die Haare zu Berge. Sag, lieber Gott, was habe ich den Leuten nicht alles erzählt? Aber ich habe erzählt das, was ich wusste. Was ich erkannt habe. Und je mehr ich erkannt habe, desto mehr konnte ich den Leuten erzählen. Also wir sind so wie ein Durchlauferhitzer. Ja, wir empfangen das kalte Wasser und erhitzen und es geben dann den Leuten warm weiter. Evangelium ist eine heiße Sache, die muss warm gespeist werden. Und warm serviert werden. Kann man nicht kalt servieren. Und so, und so, wir servieren das. Und dann habe ich den Leuten erzählt, weißt du, was von Herzen kommt, das geht auch zu Herzen. Weil es Gott dein, wenn Gott dein Herz berührt, kannst du auch die anderen Herzen berühren. Und so bin ich in die Sache gewachsen. Natürlich habe ich gemerkt, dass ich nicht viel weiß und dann Theologie studieren muss. Und ich bereue das nicht. Aber ich, das alles gebrauche ich gar nicht. Oder vielleicht jetzt in der Bibelschule, dass ich das weitergebe, so nach und nach. Aber letztendlich, ich bin da drin gewachsen. Und eigentlich habe ich auf der Bibelschule etwas anders lernen müssen. Auf der Bibelschule muss ich eines lernen, dass man im Glauben lebt. Wie lebt man im Glauben? So, und das muss ich dort lernen. War also kein Einkommen. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie kann man ohne Geld leben? Weil ich so an Geld gebunden war anscheinend. Obwohl ich nicht viel hatte, trotzdem. Und mein Geld mit Autos kaputt gemacht habe. Und dergleichen. Aber wie lebt man? Und dann war ich auf der Bibelschule und lernte, kein Einkommen zu haben, nur Gott vertrauen. Und Gott vertrauen war mein Einkommen. Er sorgt für mein Einkommen. Dann habe ich habe dann für die Leute gebügelt, mein Taschengeld so verdient und dann chauffiert oder dann was weiß ich, was ich alles gemacht habe und ja, gearbeitet oder übersetzt oder andere Sachen, was Notizen versorgt für die. Also ich habe versucht dann, das, was ich kann, was ich verstehe und so weiter, das umzusetzen und brauchbar zu machen. Und Gott hat gesegnet. Und dann bin ich gewachsen, Stück für Stück. Wenn du mit Jesus gehst und ihn entdeckst, bist du nicht mehr unwissend. Was? Er wird euch lehren. Er wird euch lehren. Der Heilige Geist wird euch lehren. Und dann lehret alles, was ich euch gelehrt habe. Also wir müssen zuerst mal von Jesus belehrt werden und dann können wir erst andere lehren. Und das Beste ist Learning by Doing oder Doing by Learning. Also während wir lernen, sollen wir auch tun und Täter des Wortes sein. Also während wir das arbeiten, und so bin ich in die Sache Gottes hineingewachsen, du sollst in die Arbeit Gottes hineinwachsen. Nicht einfach sagen, jetzt komme ich und jetzt bin ich da. Nein, hinein, es wird hineingewachsen. Und Stück für Stück, Gott führt hinein, gibt uns die Schlüssel dazu. Er hat uns so viel erkauft und so viel gegeben, und wir sollten die Sachen, die er uns gegeben hat, einfach gebrauchen. Nimmt ein das gute Land. In 4. Mose 30, Vers 53. Ihr sollt das Land einnehmen und darin wohnen. Es nützt nicht, dass du nur eingenommen hast, so im Kopf, in der Theorie. Das gehört mir, das ist mein Grundstück hier. Aha. Liegt am See. Liegt schön. An der Hauptstraße. Ihr sollt das Land einnehmen und da drin wohnen. Das heißt leben auf Deutsch. Du sollst also nicht anderen dein Land überlassen und leer stehen lassen, sondern du sollst da drin wohnen. 5. Mose 6, Vers 10. Der Herr, euer Gott, bringt euch jetzt in das Land, das ihr zum Besitz, das er euch zum Besitz geben will. Gott bringt dich in das Land. Gott hat dich jetzt gebracht in das Land des Glaubens, in der Gemeinde, ins Reich Gottes. Das ist das Land, wo wir uns befinden heute. Wie es euren Vorfahren geschworen hat, ihr werdet dort große und schöne Städte vorfinden. Halleluja. Und ihr werdet, die ihr selbst nicht gebaut habt, und Häuser voll Besitz, die ihr nicht selbst erworben habt, Brunnen, die ihr selbst nicht gegraben habt, und Weinberge und Olivenhaine, die ihr selbst nicht angelegt habt. Er wird, das Land ist so voll, da ist alles drin, du musst nur kommen und einnehmen und da drin wohnen. Und das ist das Evangelium. Evangelium ist, Jesus hat alles getan. Es ist vollbracht. Die Stadt ist gebaut. Die Weinberge sind gepflanzt, die Brunnen sind gegraben, die Olivenhaine stehen. Du musst es jetzt nur noch einnehmen und sagen, das ist jetzt mein Grundstück. Kannst du einnehmen? Du musst lernen, auf Kosten eines anderen zu leben. Ein anderer hat es gemacht, nicht du. Ein anderer hat für dich gebetet. Ein anderer hat für dich geglaubt. Ein anderer hat sich für dich eingesetzt. Das ist Jesus und der Heilige Geist und Geschwister natürlich auch. Und du musst Gottes Erbe einnehmen. Du musst nicht um das Erbe jetzt träumen und über das Erbe träumen und so weiter. Nein, aber du musst jetzt dein Erbe antreten und sagen, das ist meine Verheißung, das hat Gott mir gegeben. Lass nicht brach liegen, deinen Glauben, deine Kraft, deine Fähigkeit. Darum heißt es in der Bibel, verlasst nicht eure Versammlungen. Oder deinen Glauben brach liegen irgendwo. Lass deine Gedanken nicht irgendwie spazieren gehen und Luftschlösser malen. Bring sie wieder auf die Erde zurück. Fülle dein Herz mit den Worten Gottes. Mit positiven Gedanken. Lass deine Fantasie nicht brach liegen, deine Ideen, deine Kreativität. Fang an, was für Gott zu tun. Lass in den Fingerspitzen kribbeln und in den Zehenspitzen. Werde kreativ. Die Bibel ist deine Eigentumsurkunde. Dort steht es drin, was dir zusteht. was Gott dir verheißen hat, diese Weinberge und feste Städte und worauf du ein Recht hast. Und du musst jetzt mündig werden und sagen, jetzt bin ich so weit reif, jetzt will ich diese Stelle haben und dieses Stück und dieses Stück. Da heißt es zu den Söhnen Rubens und zu Söhnen Israels insgesamt, das ist ein biblisches Beispiel, wie man das Land einnimmt und wie man, also wir haben im Alten Testament das Vorbild, wie nehme ich das gute Land ein? In 4. Mose 33, Vers 41, rede zu den Söhnen Israels und sage ihnen, wenn ihr über den Jordan in das Land Kanaan zieht, und so soll es aussehen, dann wenn ihr rüberkommt und so weiter, dann nehmt es ein, dann tretet es an und sagt nicht, ja, mir reicht, ich bin zufrieden, hab genug. Nein, du sollst ein Nimmersatt werden, Nimmersatt sein. Du sollst einnehmen und sag, Herr, ist das wirklich alles? Hast du nicht noch mehr für mich zu geben? Weißt du, wir sind so sparsam, so kleinkariert, so spießbürgerlich. Regen der Segen soll fallen, Tropfen der Gnade. Weißt du, wir sind schon für Nieselregen dankbar. Nein, wir brauchen einen ganzen Wasserfall der Herrlichkeit Gottes in unserem Leben. Nicht nur ein paar Nieseln, Tropfen. Tropfen der Gnade, sie fallen. Nein, du brauchst mehr. In Epheserbrief heißt es, sinnet auf das, was droben ist und nicht auf das, was hier auf der Erde ist. Und das sind die himmlischen Örter da oben. Der Gott und Vater, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus, hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen an himmlischen Örtern in Jesus. Und diese himmlische Örter, das ist also die Herrlichkeit Gottes. Du darfst mit Jesus mitregieren vom Himmel aus. Vom Himmel aus das Land einnehmen und sagen, das gehört mir. Erlösung muss richtig verstanden werden. Befreie dich von der Unwissenheit. Das ist mehr als nur Sündenvergebung. Weißt du, die Bitte Jesu muss erfüllt werden. Dein Wille geschehe auf Erden, wie er bereits im Himmel geschieht. Die Bitte muss erfüllt werden. Jesus hat uns den Willen Gottes zurückgegeben, den Schlüssel dazu, die Berufung, hat uns gesandt. Ich sende euch wie Schafe mit unter die Wölfe. Er hat den Triumph errungen und er sagt, steig mit mir rauf und fang an mit mir zu regieren. Ich gebe euch die Himmelreichsschlüssel, aber du musst wissen, welcher Schlüssel wo wie bedient wird. Das musst du auch wissen. Er hat uns Autorität gegeben, aber wie geht man mit Autorität um? Jetzt sind wir seine Erben. Auf uns ist sein Erbe zugefallen. Dir gehört das alles, was Jesus zurückgelassen hat. Er sagt, ich habe jetzt dich erlöst, jetzt geh hin und löse die, die noch gebunden sind. Löst den Esel und löst das und segne die, die jetzt Hilfe brauchen. Jetzt sagt er, ich habe dich geheilt, jetzt geh hin und heile. Ich habe dich befreit, geh hin und befreie andere. Der Herr hat ein Wunder an uns getan, damit wir das Wunder an anderen vollbringen. Und das Wunder, das du erlebt hast, solltest du anderen weitergeben, nicht für dich behalten. Dann kriegst du neue Wunder dazu. Und du wirst verblüfft sein, Mensch, wie reich doch mein Gott ist. Aber du musst das, was du hast, weitergeben. Du hast eine Berufung bekommen, berufe andere. Ruf andere in den Dienst Gottes. Du bist erleuchtet worden, erleuchte andere. Jesus sagt, wer an mich glaubt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das ist ein Leben des Überflusses. Aber wenn du das nicht weißt, wenn du sagst, ja, die Bibel ist nicht Gottes Wort, aber es sind Gottes Worte, enthält Gottes Worte. Weißt du, ist ein bisschen zu billig, zu mager. Das ist nur das Gerippe. Aber du kannst von Gerippe nicht leben, du brauchst auch Fleisch. Du brauchst auch Fleisch. Jesus hat uns das natürliche und übernatürliche Leben gegeben, auf alle Gebiete, im Irdischen wie im Geistlichen. Wir sollen überall Sieger sein mit dem Herrn. Das Erbe Jesu ist für dich zurückgeblieben. In ihm hast du alles, was du brauchst. Epheser 1, Vers 11 bis 12. In ihm hat der Gläubige ein Erbteil erlangt. Vers 11, da heißt es, und in ihm haben wir auch das Erbteil erlangt. Anders übersetzt, wir sind zu Erben gemacht, nicht nur erlangt. Wir sind zu Erben gemacht. Du stehst im Testament des lebendigen Gottes. Dein Name steht in der Bibel. Als Erben können wir uns auf Jesus berufen und sagen, ja, aufgrund dessen, was Jesus für mich getan hat, nehme ich das in Anspruch. Und wir sollten anfangen, viel mehr die geistlichen Dinge in Anspruch zu nehmen, die uns zustehen. Von deinen Rechten Gebrauch zu machen. Recht haben ist eine Sache und Recht bekommen eine andere. Wenn ihr aber in Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft nach der Verheißung Gottes Erbe. Weißt du, wenn du in Christus bist, hast du alles, was Gott Adam versprochen hat, was Gott Noah versprochen hat, was Gott Abraham versprochen hat, was Gott Moses versprochen hat, was Gott den Kindern Israel versprochen hat, was Gott Jesus versprochen hat, was er den Aposteln versprochen hat. Alles gehört dir. Menschenskind, wie reich bist du? Lauter Multimillionäre sitzen unter uns. Ist das nicht fantastisch? Oh, Halleluja. Wir sind damit Abrahams Nachkommen. Dann bist du ein Jude, dann bist du ein Israelit. Ja, ist das, du weißt gar nicht, wie reich du bist. Und dann Römer 8, Vers 17, wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir mitverherrlicht werden. Ich sage euch eines, das Erbe Gottes anzutreten, ist gefährlich in dieser Welt. Denn du wirst verlacht, du wirst verspottet, du wirst verkannt, aber du weißt, wer du bist. Die können dir es nicht nehmen. Dein Zustand ist besiegelt. Und den Kolosser Kapitel 1, Vers 12, mit Freuden sagen wir, dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Zum Erbteil der Heiligen. Du bist, der Vater hat es gemacht und wir sagen Dank und ich danke Gott für alle, die es begriffen haben. Ich möchte auch Gott danken. Du musst nicht also in der Finsternis, in Unwissenheit leben. Wir sind zu Erben Gottes, zu Erben Christi, mit Erben Christi. Du hast die Herrschaft Christi, das ist eine zweite Chance in deinem Leben. Weißt du, der ist also verplempert, verlebt, vertan, verbockt. Aber jetzt kriegst du die zweite Chance in Jesus Christus. Halleluja. Und das ist es. Jetzt bist du sein Erbe. Du hast nichts mehr, aber er hat alles und er sagt, tritt mein Erbe an. Ich habe noch so viel für dich zu geben. Was Jesus uns gibt, das hat sich nicht entwickelt oder das du noch entwickeln musst. Das ist schon alles da. Du musst nur sagen, danke Vater. Danke Vater für den Sieg, den ich heute habe. Du hast vielleicht heute Morgen Niederlage gehabt, vergiss deine Niederlage, achte nicht darauf, das ist alles vergänglich. Achte auf das, was unvergänglich ist. Wir haben ein unverwerkliches, unverderbliches, unvergängliches Erbe im Himmel. Und wir freuen uns nicht, dass was hier unten ist, das vergeht alles, vergiss das alles. Das ist alles nur Staub. Aber wir haben ein ewiges Erbe. Und fang an, Gott zu danken und zu preisen. Und das ist alles schon entwickelt, das ist alles schon fertig. Gott experimentiert nicht. Oder da muss nicht noch was ergänzt werden. Und nein, du musst es nur annehmen und bewohnen. Die festen Städte, die Weinberge, die Olivenhaine, egal was es ist, du musst es einnehmen. Wenn du es brauchst und Gott es versprochen hat, du sollst es haben, du sollst nicht da auf Sparflamme fahren. Gott will dir unbegrenzten Segen geben. Aber das musst du wissen natürlich alles. Was ist das? Weißt du, wenn du die Währung nicht kennst, wenn du die Umgangsformen nicht kennst, wenn du die Redensarten nicht kennst, wenn du die Formel nicht kennst und wenn du die Formel nicht kennst, kannst du nichts erreichen. Wenn du die PIN-Zahl, die PIN-Nummer nicht kennst, das Schlüsselwort nicht kennst oder nicht kennen willst, tritt dein Erbe an, überwinde deine Unwissenheit und du hast unheimlich viel gewonnen. Weißt du, als der Heilige Geist in mein Leben kam, der sprengt meinen Horizont. Plötzlich habe ich gewusst, Mann, oh Mann, oh Mann. Wo fange ich jetzt an? Wo fange ich jetzt an? Das war das Erste. Wo fange ich jetzt an? Und wisst ihr, was Gott mir gezeigt hat? Da, wo du bist, da fängst du an. Da, wo du lebst, da musst du nicht gleich kündigen und gleich auswandern und gleich Bibelschule und sonst. Nein, ich habe angefangen, am Stachus zu missionieren, aber dann habe ich irgendwo gemerkt, nein, das ist noch nicht alles, du brauchst noch mehr. Und dann kommst du auf die Spur, dass du denkst, du hast jetzt alles. Am Anfang habe ich gedacht, Mensch, aber die Leute, die dann in meine Bibelstunde kamen, die ersten 30 Leute oder so, die haben gesagt, Herr Matutis, haben Sie ein Wissen? Haben Sie eine Erkenntnis? Wenn Sie gewusst hätten, dass ich gar nichts gewusst habe. Und so weiter. Aber das kam nach und nach. Und je mehr ich für Gott wirkte und arbeitete und lebte, desto kam eins zum anderen dazu. Wenn wir anfangen, nur mal so die Zwiebel zu schälen, da kommt eine Schale nach der anderen und wir suchen immer, wo ist der Kern? Aber es gibt keinen Kern. Bei Gott gibt es keinen endgültig Schluss aus. Nein, bei ihm hört's in der Ewigkeit nicht auf. Unwissenheit. Viele Leute dienen den unbekannten Gott, so wie Paulus in Athen predigt, unbekannter Gott. Du sollst keinen unbekannten Gott dienen. Du sollst einem bekannten Gott dienen. Dieser Gott muss für dich bekannt sein. Paulus war er bekannt. Mir ist der Herr erschienen, sagt er. Und dann sagt er, Leute, ihr dient immer noch den unbekannten Gott, aber mir ist der Gott erschienen. Jesus ist auferstanden. Jesus lebt in mir. Ich werde nie vergessen, ein Gottesdienst in Indien, der Heilige Geist kam so plötzlich über mir, es war so tief im Himalaya-Berge, da muss man die Koffer auf die Schulter tragen, um dorthin zu kommen, zuerst einmal. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie kompliziert das alles war. Und dann kamen wir im Dorf, und wir waren noch gar nicht lange da war das ganze Dorf versammelt, einschließlich der Bürgermeister. Und dann sagt der Bruder, obwohl alles Hindus waren und die Familie war nur Christen, ich wollte nur mal sehen, wie Christen leben in Indien. 400 Kilometer, im Umkreis von 400 Kilometern gab es kaum eine Gemeinde. Nur diese Christen lebten und ich wollte sie einfach nur ermutigen. So, und einfach kam ich mal da zwischendurch, da irgendwo ganz hoch oben, und das ganze Dorf war versammelt. Und dann sagt doch der Bruder, du musst hier was sagen. Ihr seid Weiße, also wir waren weiß, die waren ein bisschen noch dunkler, braun und so weiter, aber ich war auch schon inzwischen braun geworden. Und so weiter. Wir müssen was sagen, ihr müsst was sagen, du musst eine Predigt halten. Eigentlich war ich nicht vorbereitet, auf eine Predigt zu halten für die Leute draußen. Das waren alles Hindus. Die saßen sie da und guckten einen an. Und der Bürgermeister hat mir die Füße gewaschen und geküsst. Zuerst haben wir gedacht, was machen die da? Aber weil die Weiße waren, das war ein Willkommensgruß. Der Bruder sagte, das müsst ihr euch gefallen lassen. Das ist so eine Sitte hier. Und dann stehe ich im Gottesdienst und überlege, lieber Gott, wie mache ich das? Und es ist so wichtig, dass man sich vom Heiligen Geist leiten lässt. Auch wenn man in solche knifflige Situationen sind, lauter Heiden ringsherum, Hindus, obwohl es sind keine Heiden als solches in dieser Weise, die glauben schon an Jesus irgendwie nur ein bisschen anders wie wir. Und dann habe ich gesagt, heute werde ich anders anfangen zu predigen, wie ich sonst bei uns in Deutschland oder woanders predige. Ich möchte drei Personen bitten, die hier im Raum sind, die schwer krank sind, die sollen sofort aufstehen und hier nach vorne kommen. Ich werde euch zuerst im Namen Jesus heilen. Und dann kamen drei, da kam der Bürgermeister selber, kam nach vorne und die haben berührt. Im Namen Jesu, steh auf und sei gesund. Der stand auf und dann, er war Offizier bei der britischen Armee zeitlang und dann geht er, sagt, ich kann gehen, alles in Ordnung. Der zweite, der dritte, so hat Gott sie berührt. Und jetzt wollten sie alle geheilt werden. Ich habe gesagt, langsam. Jetzt geht's nicht. Ich will nur sagen, durch wen sie geheilt sind. Nicht durch mich, durch Jesus. Jesus ist der, der über die Sonne und über den Mond, über alle Sterne regiert, über alle Götter regiert. Er ist der große Meister. Er hat es vollbracht. Aber Jesus will nicht nur Heilung schenken, er will auch Erlösung geben. Und dann habe ich gepredigt. Und am Schluss, der Bruder, der dabei war und der andere, die haben die Leute gezählt, es waren 280 Leute, die ihre Hand gestreckt haben, Jesus anzunehmen und so weiter. Und da entstand eine Gemeinde, eine lebendige Gemeinde, von nichts nur und so weiter. Und dann haben wir für Menschen gebetet und die Menschen gesegnet und der Bruder, der schreibt mir heute immer noch. Er sagt, bei uns ist was los, der Herr wirkt, der Glaube ist da, wie geht's jetzt weiter? Nimmt sogar an unserer Bibelschule teil, in Englisch und lernt aus dem Wort Gottes. Also, weißt du, so fängt Gott an. Wir müssen flexibel sein. Wenn du den Heiligen Geist hast, bist flexibel. Du nützt die Situation richtig aus. Du nützt die Situation richtig aus. Und deshalb, wir brauchen den Heiligen Geist in der Verkündigung. Wir brauchen den Heiligen Geist im Dienst am Menschen. Wir brauchen den Heiligen Geist in der Seelsorge. Sonst quatschen wir den ganzen Abend, zerreden den ganzen Abend, kommt nichts dabei raus. Den Heiligen Geist in der Anbetung. Sonst plappern wir wie die Heiden und sagen letztendlich doch gar nichts. Der Heilige Geist ist der Schlüssel. Unwissenheit. Und Vater, uns ist so einfach und so weiter. Lern von Jesus. Lern, wie er gedient hat. Er ist zuerst auf den Berg gegangen, hat mit dem Vater gesprochen, sich aufklären lassen von Gott, was ist heute dran. Unwissenheit. Du darfst nicht einmal in den Tag hineingehen, ohne Ahnung, wie geht's weiter. Jeder Tag muss von Gott geplant sein, von Gott dir vorgesagt und vorgekaut werden und empfohlen werden und dir angewiesen werden, was er euch sagt. Und dann geht zack, 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 zack. Und jetzt sag Amen. Lass uns aufstehen. Gott will wirken in unserer Mitte. Er will dich vom Geist der Unwissenheit erlösen. Erlöse uns von dem Bösen. Unwissenheit gehört auch bei diesem Bösen, zu diesem bösen Stichwort hier dabei. Lass dich erlösen von deinem Verderben, von deiner Schwachheit. Alles hat Ursachen in Unwissenheit. Weil du nicht die richtige Medizin, das richtige Wort, die richtige Lösung, den richtigen Schlüssel hast, deshalb kommst du nicht weiter. Lass dich erlösen heute. Bitte, Herr, zeig mir, was ist heute dran? Was ist bei mir dran? Bei jedem ist was anderes dran. Was ist bei mir dran? Wo muss ich erlöst werden? Öffne mir die Augen, Jesus. Vielleicht singen wir das Lied, öffne mir die Augen. Hast du das zufällig? Verschwunden. Wir warten das. Öffne mir die Augen, dass ich Jesus sehen möge, dass ich Jesus erkenne, dass ich Jesus begreife, dass ich Jesus erfasse. Öffne mir die Augen. Halleluja. Danke, Jesus, dass du uns die Augen öffnest. Dass du jedem Einzelnen jetzt die Augen öffnest, dass unter uns kein Unwissender ist. Dass jeder sehen, hören, verstehen kann. Herr, öffne unser Verstand, dass wir mehr von dir begreifen in dieser Stunde. Halleluja, Jesus. Ich bete dich an und preise dich. Preis Gott. Halleluja. Amen. Amen. möchte dir ein Gebet empfehlen. Leg deine Hände auf deine Augen und deine Daumen auf deine Ohren und bete. Leg dir selber die Hände auf. Dir geht es vielleicht so wie es den Juden. Sie haben eine Decke vor Augen, steht das in der Bibel. Aber leg deine Hände dir auf die Augen und auf deine Ohren und bete und sag, lieber Gott, ich lege mir jetzt im Glauben die Hände auf. Ich vertraue dir, dass du mir meine Augen öffnest, dass ich dich in jeder Kleinigkeit, in jeder Situation sehe und dass ich deine Stimme höre, dass ich deinen Willen erkenne, Herr. Halleluja, Halleluja, öffne mir die Augen. Und lass uns noch einmal so singen und beten, dass ein Gebet an den Heiligen Geist, öffne mir die Augen, Heiliger Geist, verkläre mir Jesus, dass ich Jesus sehen möge. Du sollst nach Hause gehen ohne Decke vor Augen, ohne Blindheit und Taubheit, ohne Unwissenheit. Nein, du sollst als ein Wissender nach Hause gehen, als ein Wissender. Und es gibt zwei Arten von Menschen auf dieser Welt, Wissende und Unwissende. Und du sollst bei den Wissenden sein, Halleluja, die wissen, was los ist, die wissen, wo es hingeht, die wissen und sehen, was passiert und was kommt und wer kommt. Halleluja, Vater, Shukaparisha Ramasante, öffne die Augen, meine Brüder und Schwestern, denn ich habe deine Kurzsichtigkeit dir weggenommen. Und du sollst sehen, was ich alles für dich bereitet habe und was ich für dich alles schon bereitgelegt habe. Mein Kind, du sollst meine Stimme hören und meinen Willen erkennen. Ich will zu dir heute Nacht noch sprechen. Ich will mich dir offenbaren. Ich will dich führen und leiten, spricht der Herr. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich bin es. Und du wirst sehen, was ich alles noch für dich bereitgelegt habe. Was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz geglaubt hat, das ist für die bereitet, die mich lieben. Und ich habe dich erkannt. Mein Kind, du bist von mir erkannt worden. Und ich habe dich angenommen. Ich habe deinen Namen in meine Hand geschrieben und niemand darf und kann dich aus meiner Hand reißen. Sehe und schmecke, wie freundlich der Herr ist. Ich nehme die Binde von deinen Augen. Oh, dass du erkennst, was du erkennen sollst. Dass du siehst, was du sehen sollst. Und dass du verstehst, was du verstehen sollst. Kirana Bashara Masanta. Nicht Menschenverstand, sondern den Verstand, dass ich euch Menschen gegeben habe, spricht der Herr. Das soll in dir aufgehen wie eine Blume. Und du sollst blühen von der Herrlichkeit Gottes. Die Zeit deiner Trübsal, die Zeit deiner Traurigkeit soll zu Ende sein. Du sollst mich sehen. Den Anfänger und Vollender deines Glaubens, spricht der Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und die Wellen, die gegen dich schlagen, die Stürme, die gegen dich toben, sie werden nichts ausrichten. Denn ich bin mit dir. Und du siehst eine Zufluchtsstätte. Und du darfst du hinfliehen. In meine Armen bist du geborgen. Unter meinem Schirm bist du sicher. Kurasha Rabinda Rabasanta. Bind dich nicht an Menschen. Löse dich von Menschen. Kurasha Ramasante, sehe die Fallen, die sie dir stellen. Mein Geist wird sie dir offenbaren. Die Fallen, du sollst nicht in sie hineintappen. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich sehend gemacht. O Paramashika Rabasante, und du wirst sehen den Weg, den du gehen sollst. Und du wirst sehen die Werke, die du tun sollst und die zustande kommen. Du sollst nur das tun, was du bei mir siehst und von mir hörst, spricht der Herr. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Öffne mir die Augen. Lass uns nochmal singen. Aber wenn du weißt, was dort dich erwartet, der Herr erwartet dich. Der Herr empfängt dich und so weiter. Da hast du keine Angst. Angst hast du nur, weil du nicht weißt, was kommt auf mich zu. Aber wenn du den Herrn kennst, das Ziel kennst, hast keine Angst. Gott segne dich. Morgen früh 10 Uhr. Herzlich eingeladen.